Im Mittelalter wäre man dafür auf den Scheiterhaufen gekommen.
Ich schock dich jetzt wahrscheinlich mit der Aussage, dass das gesamte Kartenspiel, was vorher komplett unterschiedlich war,
komplett
aus deiner Karte besteht. Who knows?
Meine Lieben, gibt es Magie wirklich? Was macht eigentlich so ein Zauberer? Ich habe heute bei mir Davis. Davis ist Zauberer, Mentalist, er kann Gedanken lesen. Er hat mir ein paar Sachen gezeigt, die mich wirklich beeindruckt haben. Und was mich ehrlich gesagt fast am meisten beeindruckt hat, ist, wie alt er ist. Viel Spaß. Wie alt bist du?
Ich bin 18.
Ist das dein Ernst?
Ja.
Du bist fucking 18. Das ist ja crazy. Und du bist 18 und warst auf einem Baulich-Seminar.
Mhm.
Wow. Wie kam das?
Ich habe mich sehr, sehr früh angefangen für Unternehmertum zu interessieren.
Alles, was du gemacht hast mit 18, jetzt halt hast du sehr früh gemacht. Weil
die meisten
Menschen würden sich halt mit 25 noch nicht dafür interessieren.
Ja, das kriege ich auch sehr oft zu hören in meinem Umfeld. Ich habe, ja, wie gesagt, mich sehr früh angefangen für Unternehmertum zu interessieren. Und habe dann auch schnell während der Schulzeit noch geschaut, wie ich nicht angestellt sein kann.
Warum ist angestellt sein so schrecklich?
Warum ist das schrecklich? Ich weiß gar nicht, ob ich das so schrecklich finde. Doch, schon eigentlich, ja.
Andersrum gefragt, warum wolltest du unbedingt nicht angestellt sein?
Ich hatte immer das Gefühl, dass ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin. Und als ich dann einmal nach der Schule tatsächlich, weil man das ja so macht, für 2 Monate eine Ausbildung angefangen habe.
Als was?
Tourismuskaufmann.
Okay.
Weil ich habe so von A bis Z Erlebnis gehabt. Von A bis Z habe ich auf so einer Internetseite alle deutschen Ausbildungen, 300 oder sowas sind das ja, alle durchgeschaut und gedacht, wow, es gibt gar nichts, was ich machen könnte. Irgendwie nichts davon spricht mich richtig an. Dann kurz Bestatter mal geschnuppert. Der Freund von einem Onkel von mir, der hat ein Bestattungsunternehmen, bin ich mit dem mal mitgefahren.
Lustigerweise passt der Dresscode, den du anhast, auf Zauberer und Bestatter gleichermaßen.
Wow. Ja, stimmt.
Ja, also du kannst auch die Geschichte des Bestatters erzählen, so wie du hier sitzt. Aber das
Welche magst du lieber?
Nein, Spaß. Ich weiß, tatsächlich kenne ich eine Bestatterin. Das ist ganz, ich weiß, dass es halt ein normaler Beruf ist.
Ja. Und ja,
okay,
da bin
aber
ich,
sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Kein Stress. Da bin ich mitgefahren dann für einen Tag.
Wow.
Und hab dann die Leichen mit dem auf den Leichenwagen gepackt, in den Wagen gefahren und dann auf den Friedhof gebracht. Und dann lag ich abends so im Bett. Da habe ich gedacht, wow, das war eine krasse Erfahrung eigentlich. Und das hat mich dann noch 2 Wochen danach so ein bisschen, nicht mitgenommen, aber ich habe darüber nachgedacht. Und dann wollte ich das auch wieder nicht machen irgendwie. Also ich so.
Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Was hat dich da beschäftigt?
Was hat mich beschäftigt? Ich habe keine Angst vor dem Tod, würde ich sagen.
Mhm.
Aber als ich neben der Leiche stand und dann ans Anfassen ging und dann dachte ich so, wow, was, wenn der jetzt die Augen aufmacht? Also es ist eigentlich sehr, wie heißt das Wort?
Makaber?
Nichts Krasses so, warum ich das nicht machen würde. So, es ist einfach nur diese Vorstellung von, ich fasse den an und der fasst zurück. Oder der macht die Augen auf und schaut mich an.
Was ja relativ unwahrscheinlich ist, ne?
Ist nicht so wahrscheinlich, ja.
Ich meine, das soll schon mal vorgekommen sein, irgendwann, aber es ist ja eigentlich so eher
ist auch
eine Traumfabrik.
Krass, mit dem ich unterwegs war, der hat mir auch erzählt, dass manchmal, wenn noch irgendwie Luft im Körper ist von der Leiche, der sich gerade umdreht, ja, während der auf dem Bearbeitungstisch da liegt, die Leiche, nicht der Mann, die Leiche auf dem Bearbeitungstisch liegt, der sich gerade umdreht, wieder hinschaut und die sich irgendwie aufgerichtet hat, hingesetzt hat, weil die Luft noch im Körper irgendwie so Bewegungen auslöst oder mal von der Liege fällt oder sowas. Dann denke ich mir, wenn ich da alleine mit dieser Leiche im Raum sitze, was generell nicht so das Problem ist, die sich dann aber irgendwie aufrecht hinsetzt oder von der Liege fällt, dann mache ich den Job nicht mehr.
Ja, verstehe ich. Schwieriger Job insgesamt. Dann hast du gesagt, du willst was mit Selbstständigkeit. Also du wusstest ja schon vorher, dass dich das interessiert, das
Unternehmertums-Dings.
Ja. Und dann bist du dem Pfad gefolgt.
Dem Pfad gefolgt.
Wie hat das, was für eine Schulform hast du besucht?
Realschule, ganz normal. Also
was, ganz normal. Ganz normal. Schon mal. Also bis zur 10. Klasse und hast danach dann ein kurzes Praktikum als Bestatter gemacht. Oder eine Ausbildung angefangen tatsächlich? Nicht
Ausbildung Praktikum. Angefangen erstmal. Fand ich die ersten paar Tage ganz cool, weil ich habe einen Laptop bekommen und hat ein Namensschild gehabt und war auf einmal in einem großen Unternehmen. Und da habe ich recht schnell gemerkt, wow, das ist doch nicht so meins. Das war dann, hat sich schnell in so eine Spirale entwickelt, wo die meisten wahrscheinlich sagen würden, Hamsterrad, so morgens aufstehen, zur Arbeit fahren, Langeweile auf der Arbeit haben, nach Hause kommen, essen, ins Bett, weil man fertig ist von der Arbeit. Und dann so jeden Tag und dann dachte ich mir so, nee, das ist es nicht. Dann war ich 2 Wochen in Portugal, habe mir freigenommen und dann ganz alleine, habe mein Handy nicht mitgenommen, gar nichts. Auch lustige Geschichte, ich bin an einem falschen Flughafen angekommen. Okay. Ohne Handy, ohne alles. Also es gibt einmal Düsseldorf und dann gibt es noch Düsseldorf-Weser anscheinend. Hm, habe ich auch erst da herausgefunden. Hm. Auf jeden Fall musste ich zu Düsseldorf-Weser. War aber dann in Düsseldorf. Flug ging dann schon in einer Stunde oder so und ich schaue so auf die Tafel, denke so, okay, ich finde meinen Flug nicht. Schau nochmal aufs Ticket, Datum richtig, Uhrzeit richtig, nochmal alles gecheckt, aber mein Flug ist nicht da. Und ich hatte so ein kleines Nokia-Tastenhandy dabei. Mhm. Habe ich gerade mal meine Mutter angerufen, habe so gefragt, ey, irgendwie ist der Flug, kannst du mal irgendwo nachschauen? Die so, lese nochmal alles vor. Ich so, ja, Uhrzeit, Datum. Und da war der Flughafen falsch.
Das kann passieren, ja.
Ja, dann hat die geschaut, wie lange es dauert. Würde irgendwie 1,5 Stunden dauern bis zum nächsten mit dem Zug. Taxi auch irgendwie, bis da ein Taxi kommt oder sowas, schafft man nicht mehr. Dann habe ich die Nacht verbracht am Düsseldorfer Flughafen.
Oh, wow.
Weil meine Mutter mir schon für, ich glaube, 5, 6 Uhr morgens schon einen anderen Flug einfach von dem Flughafen aus gebucht hat. Dann habe ich da die Kaffeemaschine leer gemacht. Genau, das Side-Story. Ich verrenne mich immer an Side-Stories. Auf jeden Fall war ich dann in Portugal alleine mit meinen Büchern am Strand am Liegen.
Wann war das? Du bist heute 18 und so lange kann das noch nicht her sein.
Das war noch gar nicht so lange her. Das war vor 1,5 Jahren. Das war, glaube ich, Oktober 2021 dann.
Ja, ja? Okay, da warst du so 16. Musst du da gewesen sein.
Ja, ja, gerade so 16, Schule
fertig. Nach der 10.
Genau, gerade in die Ausbildung rein, da war ich 16, ja. Und dann lag ich am Strand und habe mir gedacht, eigentlich hast du keine Lust mehr, jetzt aus dem Urlaub wieder zurückzukehren und wieder zurück zur Arbeit zu fahren. Dann habe ich noch im Urlaub gekündigt.
Per SMS?
Per Teams, also Microsoft Teams. Habe dann meine Ausbilderin geschrieben, jo, ich komme nicht mehr nach 2 Wochen. Dann gesagt, alles klar.
Ja, verstehe, ja, passiert aber nicht mal. Crazy. So ist halt, wie das Leben dann spielt.
Ja, und dann kam ich zurück und hatte auf einmal unfassbar viel Zeit. Ich dachte so, ich komme zurück und habe viel Zeit, die ich dann nutzen werde und machen werde, aber dann sitzt du da und hast wirklich sehr viel Zeit.
Und halt den ganzen Tag.
Ja, den ganzen Tag. Dann dachte ich mir, okay, was machst du denn jetzt? Also, da war ich noch nicht so krass diszipliniert oder sowas. Und dann habe ich angefangen einfach, habe mir einen Coach geholt tatsächlich, der zaubert auch.
Du hast dir einen Zaubercoach, also Zauber-Coach einen geholt. Coach, der, was sollte der normalerweise coachen?
Der ist Zaubercoach. Also
du wolltest schon zaubern da lernen, oder?
Ja.
Ah, okay.
Na, also zaubern, die Story, wir verrennen uns in Side-Stories, aber die Zauberstory mit dem Zaubern mache ich schon seit ich 4 Jahre alt bin, glaube ich. 4 oder 5.
Seitdem du 4 Jahre alt bist, zauberst du.
Ja.
Und dann warst du aus der Schule raus, Sinnkrise, Ausbildung abgebrochen und warst 16, wusstest nicht, was du machen solltest und hast dann gesagt, ich nehme mir einen Zaubercoach.
Ja, ja, so war das. Ich habe damals, der Coach, der das dann da war, der hat das jetzt nicht irgendwie professionell gemacht, sondern der war gerade auch sein Coaching-Business am Aufbauen. Auch Baulig-Fan, by the way. Ja, ich habe dem auf Insta gefolgt und er hat dann eine Insta-Story gepostet mit, ich suche testkundenmäßig, den ich zeigen kann, wie man ein Zauberbusiness aufbaut. Ich habe mir gedacht, machen wir. Gehen wir rein. Damals 400 Euro bezahlt für, ich glaube, einen Monat Coaching. Relativ schnell tatsächlich Geld angefangen damit zu verdienen durch den.
Moment, da warst du 16. Du hast vorher nicht gearbeitet. Woher kamen die 400 Euro?
Meine Mama hat mir das bezahlt damals.
Es gab halt, als ich 16 war, gab es dieses ganze Coaching-Ding noch nicht.
Mhm.
Was es gegeben hätte, wäre eine Sprachreise zum Beispiel. Da wusste man, okay, dafür kann man als Eltern Geld ausgeben. Aber für einen Coach, das gab es nicht. Deswegen frage ich so, weil ich mir das nicht richtig vorstellen kann, wo dann, also ich habe das Gefühl, dass Coaching sehr, sehr teuer ist.
Mhm.
Und für mich gibt es diese Schublade, oh, das ist Coaching, gibt es nicht. Für mich gibt es sehr wohl die Schublade, ich mache einen Kurs, so, der darf 2000 Euro kosten oder was auch immer der kosten darf, aber dieses eine Stunde Coaching kostet X, habe ich in meinem Kopf nicht. Deswegen, okay, du warst 16, du hast den Wunsch verspürt, zaubern zu lernen, und Coaching ist scheinbar für deine Generation was ganz Normales.
Würde ich, glaube ich, nicht so sagen. Für mich war es normal, weil ich mich davor schon intrinsisch damit beschäftigt habe,
okay,
mit was kann man machen, um online Geld zu verdienen, war ja immer so irgendwie in meiner Jugend irgendwie präsent. Deswegen kannte ich das schon, und der hat das auch nicht als Coaching verpackt, sondern ich bring's dir bei.
Mhm.
Ne? Also ja, ich bring's dir bei mäßig.
Okay, ein Zauberlehrer könnte man
sagen. Ein Zauberlehrer. Ja, zaubern konnte ich ja schon. Der hat beigebracht, wie man das drumherum macht.
Ein Zauberunternehmer.
Ein Zauberunternehmer,
ein,
ja.
Zauberunternehmer-Coach. Coach, Zauberunternehmer.
Genau. Schnell angefangen, Geld damit zu verdienen tatsächlich. Ging schneller als gedacht. Und habe dann auch direkt verlängert bei dem für dann 2000 Euro aus der eigenen Tasche.
Ja, warte mal, wie läuft das dann? Du hattest Skills, du hattest deine Tricks, das konntest du schon. Das heißt, du wusstest schon, wie man zaubert. Warst du damals schon mal aufgetreten?
Privat. Beim Onkel auf der Geburtstagsfeier oder, also, ja.
Was hat man da so oder was hattest du für Tricks damals?
Was hatte ich für Tricks? Ich hatte Tricks mit so einer Flasche und einem Glas und so zwei Röhren.
Mhm.
Und dann kamen die Röhren, die waren leer, über Flasche und Glas, und dann wieder hochgehoben und dann war Flasche da und Glas da. Also haben die
okay.
Plätze getauscht.
Okay.
Und am Ende standen so 10 Flaschen auf dem Tisch.
Okay, das hört sich ganz schön beeindruckend an. Ich vermute, das sieht nochmal wesentlich beeindruckender aus, wenn man das
ist dann... Ist sehr visuell,
ja.
Ich habe so Bühnensachen geliebt, also auf der Bühne stehen vor dem ganzen Publikum. Und war auch sehr aufwendig. Also ich musste mindestens mal eine Stunde vorher da sein, um aufzubauen, abzubauen. Und dann hat die Show vielleicht eine halbe Stunde gedauert.
Wow.
Und der größte Changer war dann in dem Coaching, wo der gesagt hat, mach doch Close-Up. Das heißt...
Was heißt das?
Also es gibt zwei Arten. Es gibt einmal den Bühnenmagier und einmal den Close-Up-Zauberer. Das heißt, kleine Sachen. Du läufst quasi von Tisch zu Tisch auf der Veranstaltung und zeigst einfach nur so eine Mini-Privatshow am Tisch mit vielleicht 5, 6, 7 Leuten.
Okay.
Und das Gute aus Business-Sicht daran ist, du hast vielleicht... Also deine Requisiten passen in deine Jackentasche.
Hm.
Du hast ein paar Kartendecks, Sachen halt dabei, die in die Jackentasche passen. Und dadurch, dass du von Tisch zu Tisch läufst, bist du halt dann nicht eine halbe Stunde da und wirst für eine halbe Stunde Bühnenshow bezahlt, die mehr Aufwand ist, sondern 3, 4 Stunden da, begleitest sogar den ganzen Abend, die ganze Feier, hast aber gleichzeitig viel, viel weniger Aufwand.
Warum hast du weniger Aufwand, wenn du mehr arbeitest? Weil du das alles selbst aufbauen musst?
Weniger Requisitenaufwand, technischen Aufwand.
Also einen Tisch dahinstellen und dann den, wo der berühmte Hase reinkommt oder die Jungfrau zersägt wird oder so. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Aber
gibt es bestimmt noch, ja.
Okay, das heißt, du hast...
Also du packst hier quasi ein Kartendeck in die Tasche und fährst los.
Okay,
Da war das so, ich muss zu Hause Koffer packen, ich muss den Koffer runtertragen ins Auto, muss einladen, muss hinfahren, eine Stunde vorher mindestens da sein, um alles aufzubauen, Tisch aufbauen auf der Bühne, Koffer auspacken, die ganzen Sachen da los, und dann machst du eine halbe Stunde Show und dann musst du wieder genauso viel Aufwand.
Ja, verstehe ich.
Ne?
Ja, okay. Das heißt, Close-Up. Jetzt sitzt du Close-Up zu mir. Hast du einen Trick? Kannst du mir was vormachen? Nicht was vormachen, aber was vorführen. Oder meine Gedanken lesen oder ähnliches.
Ich habe den Kartenspiel mitgebracht.
Okay.
Ich lege das mal hier so hin. Das sieht man gar nicht. Okay. Aber du kannst...
Pass auf, wir können das. Ich kann das... Wo kann ich das hoch? Wenn ich das auf was drauflege? Geht das? Wow, da. Guck mal da. Da bin ich hier so...
Okay.
Ein
Mega.
Ich sehe, du wirst schon nervös, wenn da ist nicht geplant, dass die jemand hochhebt.
Nein, nein, alles gut.
Okay, alright.
Kann sie auch rausholen, ablecken oder was. Nein, Spaß.
Okay.
Alles gut.
Man kann sie sehen. So, was?
Man kann sie sehen, genau. Du kannst sie auch ruhig wieder hinlegen, okay. Nur du bist da für die Zuschauer, sage ich mal, okay. Sprichst für alle, dass ich die jetzt nicht mehr anfasse ab jetzt.
Du fasst die definitiv nicht an, das weil wird die Kamera aufnehmen.
Genau, du kannst sie auch einfach mal unter deine Hand legen, Hand drauf. Genau,
alright.
Perfekt.
Die Karten sind sicher bei mir verstaut.
Okay, philosophische Frage, Ben.
Ja.
Glaubst du eher an Schicksal oder eher an Zufall?
Schicksal.
Schicksal. Okay, glaubst du, das Schicksal kann man austricksen?
Nee.
Nein, okay. Ich glaube, oder eine Theorie von mir ist, um das Schicksal auszutricksen, muss man den größtmöglichen Zufall hervorrufen. Damit das Schicksal das nicht kommen sieht, was passiert.
Okay.
Ja, man könnte jetzt noch Überstufen erzeugen und sagen, das Schicksal ist aber immer höher und immer einmal mehr mäßig. Ne? Aber wir versuchen jetzt einfach mal den größten Zufall hervorzuheben.
Also was so zufällig ist, dass das Schicksal es nicht hätte kommen sehen können, wie jetzt ein Lottogewinn kommt auf einmal zufällig da. Das ist ja komplex.
Am Ende wird es eh wieder Schicksal gewesen sein, wie immer, aber du verstehst, was ich meine.
Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Nämlich, dass eigentlich alles vorherbestimmt ist, wenn man sagt, man glaubt an Schicksal. Wenn man das verändern will, dann muss man ein solches random Event schaffen, also so einen großen Zufall, dass selbst der vermeintliche Gott oder die höhere Macht, die hinter dem Schicksal steht, überrascht und sagt, oh krass, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet.
Ja.
Okay.
Zum Beispiel. Genau, das versuchen wir jetzt.
Alright, das klingt doch mal nach einem spannenden Experiment.
Genau. Ben, in diesem Kartenspiel, was du hast, gibt es rote und es gibt schwarze Karten. Kennst du ein bisschen mit Karten aus? Ja, ne?
Ja,
so. Schon mal in der Hand gehabt. Genau. Klar. Rot oder schwarz?
Rot.
Rot. Bei Rot gibt es Karo und es gibt Herzkarten.
Mhm.
Ja? Karo oder Herz?
Karo.
Möchtest du nochmal umentscheiden?
Nee.
Nein, Karo. Okay. Es gibt Bild und es gibt Zahlenkarten.
Mhm.
Bild oder Zahl?
Bild.
Bild. Möchtest du dich hier nochmal umentscheiden?
Nee.
Okay. Möchtest du dich bei Karo oder Herz nochmal umentscheiden?
Nee.
Okay. Bild gibt es Ass, Bube, Dame und König.
Mhm.
Mhm. Such dir eins aus?
Ass.
Ass. Karo Ass haben wir jetzt also.
Genau. Mhm.
Möchtest du dich nochmal komplett für eine andere Karte umentscheiden?
Nee, habe ich gerade überlegt, aber ich glaube mal.
Okay. Pass auf. Ich habe heute Morgen blind, also ich habe die Augen zugemacht. Mhm. Und dann habe ich in diesem Kartenspiel, was du gerade festhältst, eine Karte rausgeholt, falsch herum reingesteckt.
Mhm.
Ich weiß nicht, welche das ist.
Mhm.
Lass mir das gerne geben. Jetzt,
Wenn du es ein bisschen höher hältst, genau, dann ist es im Bild.
Perfekt.
Also wenn du da einen Ellbogen ablegst und das dann so hoch, das ist, glaube ich...
So?
So, ja, sieht perfekt aus.
Kann man das sehen? Perfekt. Pass auf. Hier siehst du ein Kartenspiel.
Ja.
Ja? Und alle Karten schauen in eine Richtung. Ja. Hier sind zwei umgedreht. Okay.
Ja.
Aber du siehst bis auf die zwei alle.
Ja.
Ne? Könnt ihr sehen? Okay. Nimm mal die Karte. Und zeig sie in die Kamera.
Ey, Junge. Wie hast du das gemacht?
Schicksal.
Tatsächlich ist es das Karo Ass.
Ist das Karo Ass?
Das ist Karo Ass. Das habe ich mir live überlegt, aus meiner Sicht.
Aus deiner Sicht?
Aus meiner Sicht habe ich das...
Die höhere Macht, in dem Fall ich,
ja, wow.
Hatte andere Pläne.
Wie geht das?
Gut. Funktioniert super. Ist noch nicht schiefgegangen.
Okay. Immer wenn ich so einen Zaubertrick sehe, ist mein Hirn damit beschäftigt, zu überlegen, woran lag das.
Mhm.
Aber ich bin, also normalerweise, bis also jetzt das erste Mal, dass ich einfach so amazed bin und freue mich einfach darüber, dass das funktioniert.
Und ja, ich auch.
Möglicherweise.
Ich hatte schon Leute gehabt, die wollten mir die Arme brechen bei einer Show.
Warum?
Weil die wissen wollten, wie das geht. Also war ein sehr betrunkener Mann. Und der macht dann auch einen Trick. Ich glaube, es war sogar... Nee, war ein anderer Trick. Und der wollte sehr stark wissen, wie das geht. Und hat mich dann gepackt. Und,
okay.
Ja.
Hat sie aber keinen Arm gebrochen?
Nee, hat mir dann doch den Arm nicht gebrochen. Ich habe den Trick aber auch nicht verraten. Ich bin standhaft.
Da gibt es so eine richtige Zauberer-Ehre dann, ne?
Sehr umstrittenes Thema. In der Zauberszene generell, wo ich mich nicht so gerne drin bewege, muss ich sagen, weil es da sehr, sehr viel Ego gibt. Also, es wird sehr viel gebrüstet mit, warum machst du den Trick mit dieser Technik? Meine Technik ist viel besser. Und aber es kommt so eine New Age Zauberszene gerade nach, so eine modernere Zauberszene, die so ein bisschen offener sind, was das Ganze angeht. Aber vor allem der Magische Zirkel von Deutschland, das ist eine Zauberervereinigung, die mich auch schon oft angefragt haben, ob ich nicht doch mit eintreten möchte.
Okay, aber du möchtest nicht.
Möchte ich nicht, weil da genau dieses Oldschool-Ding abgeht. Also einerseits sind die Mitglieder meistens
älter als du.
Über 60.
Fairerweise muss man sagen, du konntest ja erst seit ein paar Wochen oder Monaten überhaupt in den Verein Mitglied werden, ohne dass deine Mama unterschreibt. Ne? Von daher sind per Definition alle Vereine quasi viel älter als du.
Ja, das da muss ich dir recht geben. Ja, aber es gibt sehr, sehr wenig junge Leute einfach in diesen Zauberzirkeln. Ich weiß nicht, ob wie es in anderen Städten ist. Bei mir ist es der Fall. Ich weiß aus anderen Städten auch, dass der Fall ist und generell, dass die Szene in diesem Zirkel sehr, sehr umstritten ist.
Und die Szene ist im Zirkel umstritten.
Der Zirkel ist in der Szene umstritten.
Das heißt, es gibt einen Verband, das ist der Magische Zirkel Deutschland. Mhm. Gibt es auch Magische Zirkel Österreich, Schweiz, Ungarn, Italien?
Bestimmt. Okay. In Amerika gibt es eine große Vereinigung. Weiß ich gerade gar nicht, wie die heißt. Also da bin ich gar nicht so tief in der Szene drin.
Okay, wir bleiben in der Zauberszene. Aber nee, wir bleiben nicht in der Zauberszene. Wir kommen da gleich zurück. Wir gehen nochmal kurz in deine Vita rein.
Ja.
Weil ich habe jetzt verstanden, was Close-Up-Zaubern ist, was mich wirklich fasziniert. Also
freut mich.
Mal gucken, ob ich schaffe, dir ein Ärmchen zu brechen und das Geheimnis aus dir rauszukriegen. Nein, natürlich nicht. Aber
schauen wir mal.
Okay, das heißt, du hast verstanden, businessmäßig ist es besser, längere Auftritte zu haben mit einem Close-Up, das heißt, kannst mehr Stunden abrechnen und möglicherweise auch für das Publikum spannender, weil ich konnte mir jetzt selbst, ich habe mir selbst die Karte überlegt und ich weiß, dass ich mir die wirklich überlegt habe und dass du da nicht irgendwie
ein komisches Ding machst. Die Erkenntnis hat ein bisschen gebraucht, dass die Leute das auch cooler finden als Bühnenshows, weil ich mache sehr viel in den Händen der Zuschauer, die sind sehr nah dran und sind voll live dabei. Ich habe aber die Bühne so sehr geliebt, weil ich dieses etwas größer aufgefahrene sehr gemocht habe, von den Tricks her.
Ja.
Und das hat ein bisschen gebraucht, bis ich dann auch gecheckt habe, okay, das finden die Leute wirklich cooler. Also es kommt besser an bei den Menschen.
Okay.
Ja, dass ich meine Scheuklappen abgelegt habe.
Das heißt, das war so Monat 1 Business. Dein Coach hat gesagt, pass auf, mach Close-Up-Zaubern. Du hast dir eine Website gebaut, unterstelle ich mal. Und
die hatte ich schon vorher.
Die hat es schon vorher,
ich habe die hübscher gemacht.
Okay.
Ja. Konnte sich keiner anschauen.
Und wie bist du dann dann hast du dein Produktportfolio Richtung, ich mache jetzt Close-Up-Zaubern, verändert, hast vermutlich Preise angepasst, was ja häufig passiert in so Preise hoch, Produkt irgendwie an den Kunden mehr angepasst.
Ja.
Und woher kamen dann die Kunden?
Es gibt verschiedene Event-Plattformen, Buchungsplattformen. Ich meine, Eventzone, Eventpeppers, kennst du die?
Nee, da bin ich komplett raus.
Das sind quasi Online-Shops für Eventkünstler, wenn man das so nennen kann.
Okay, kann man sich Menschen kaufen oder mieten.
eBay-Kleinanzeigen für Eventkünstler.
Okay.
Da habe ich mich überall eingetragen. Ja, haben wir dann die ganzen Seiten dafür gebaut. Oder die ganzen Portfolios, sage ich mal. Und darüber kamen dann auch relativ schnell die ersten Menschen, weil bei einigen von diesen Eventseiten die gelisteten Künstler eine sehr schlechte Selbstdarstellung haben.
Okay.
Also schlechte Bilder, schlechte Texte. Das heißt, es ist immer noch relativ einfach, sich davon abzuheben, wenn man einfach nur schönere Fotos und ein anständiges Video da drin hat.
Ja, verstehe ich.
Das heißt, da ging es dann relativ schnell los mit Anfragen. Was am Anfang ein großer Gamechanger war eBay Kleinanzeigen.
Okay, warum? Weil da so viel Volumen drauf ist und kommt da wirklich Business drauf?
Ja, tatsächlich. Also ich habe viele Anfragen am Anfang über eBay Kleinanzeigen generiert.
Okay. Okay, was hast du damals genommen?
Ich glaube, meine erste Show, also nach dem Coaching, das waren 550 Euro. Und da war ich 2 Stunden auf dem Schiff, glaube ich.
Auf dem Schiff?
Ja.
In Koblenz?
In Andernach, ja, also neben Koblenz.
Okay, ja. Okay, cool.
Das war, also der hat mir auch verschiedene andere Taktiken, sage ich mal, gezeigt, wie man auch unter anderem in die Zeitung kommt und so weiter und so fort. Und dann bin ich durch eine dieser Techniken in die Zeitung dann auch gekommen, regional, in die größte bei uns, in die Rhein-Zeitung.
Wie hast du es gemacht?
Ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf. Ich bin ja immer noch bei dem im Coaching.
Über was hat die Zeitung denn geschrieben? Fragen wir so, weil das...
Über
dich.
Ganz genau.
Was war denn der Aufhänger?
Der Titel war: Junger Zauberer aus Neuwied träumt von eigenem Theater.
Ah, okay.
Genau. Also die haben das sehr geframed von der kleine Bub fängt jetzt an.
Ja, ja, aber ist doch gut. Also ja, ist halt auf jeden Fall Story und ist vor allem, wenn du halt in 10 Jahren hast du einen Artikel mit: So habe ich als kleiner Bub angefangen, aber in Wirklichkeit habe ich 10 Jahre davor angefangen. Der ist halt jetzt gerade irgendwie nicht so geil. Oder was ist nicht so geil? Ist ja schon noch gut, weil macht ihr halt Business. Mhm. Aber ist halt schön für das Davis-Museum. Ist das ein cooler Artikel?
Ist ein cooler Artikel. War wirklich groß. Also du hast aufgeschlagen, beide Seiten voll mit Bild, nice. Mit großem Bild. Hat mich sehr überrascht. War auch eine coole Erfahrung. Da kam dann zum ersten Mal so ein Reporter nach Hause und hat mich mit dem an den Küchentisch gesetzt. Der hat sein Aufnahmegerät gestartet und einen Notizblock rausgeholt und dann Fragen gestellt. Und über die Zeitung kam dann tatsächlich dieser allererste Auftrag für auf dem Schiff.
Na cool.
550 Euro waren das, ja.
Wie ist es dann weitergegangen?
Jetzt muss ich überlegen. Wie ist es genau weitergegangen? Ja, dann kamen immer mehr Aufträge, klar auch Empfehlung, spricht sich rum. Und dann habe ich irgendwann die Ausbildung zum Hypnose-Coach angefangen.
Was ist ein Hypnose-Coach im Sinne von einem therapeutischer Hypnose-Coach?
Es ist im Prinzip quasi fast dasselbe, nur dass ich mich noch nicht Therapeut nennen darf, weil ich kein Arzt bin oder Heilpraktiker.
Okay.
Aber ja.
Bei wem hast du das gemacht?
Simone Kriebs heißt die gute Frau.
Okay. Wo ist sie? Auch Koblenz?
Kempen. Okay. Also, okay. Ja.
Warum hast du das getan?
Sehr intrinsische Motivation von mir aus der Kindheit: Psychologie und Menschen, was ich relativ schnell auch in die Shows mit einbauen konnte, mit Menschen lesen und so weiter und so fort. Und dann kam eines Tages meine Mutter einfach zu mir und hat gesagt: Yo, willst du nicht eine Hypnoseausbildung machen? Dann habe ich gesagt: Warum nicht? Ja. Dann habe ich angefangen.
Und dein Ziel war, so ein bisschen Menschen zu lernen, mit dem Ziel, dann ein besserer Zauberer zu werden oder Menschen zu therapieren?
Beides. Ich habe, muss ich zugeben, sehr, sehr viel Geld für diese Ausbildung bezahlt.
Okay, was kostet so eine Ausbildung?
Also ist im 5-stelligen Bereich.
Okay.
Und habe mir gedacht, was mache ich denn jetzt daraus? Ging ein Jahr, also ich bin immer noch drin. Und es hat geholfen für das Zaubern. Ja, ich bin auch besser geworden im Zaubern. Als ich dann aber das allererste Mal eine Klientin, sage ich jetzt mal, angenommen habe bei mir, war eine ältere Frau, die erstmal mit dem Symptom kam, dass sie schlecht schläft.
Okay.
So. Dann hat sie sich da hingelegt. Da habe ich einfach mal angefangen mit dem, was ich halt so gelernt habe.
Was hast du gelernt? Wie hast du angefangen? Wie geht das? Pendulieren. Ja, wir lachen immer alle, aber ich finde das ja gar nicht so. Also, so denkt
erst ist
man,
das Bild von dem Hypnotiseur.
Ja, genau.
Pendelchen und dann zack, zack und tschüss.
Genau.
Es ist ein sehr ruhiges in sich kehren Verfahren. Also, ja, ich würde es ein kleines bisschen mit geführter Meditation beschreiben, auch wenn es das nicht ganz ist. Aber ja, es ist ein in sich kehren und die inneren Prozesse einfach mal wahrnehmen, was da so da ist, was hochkommt. Und dann habe ich mit der angefangen. Und dann kamen immer mehr so Kindheitsthemen hoch, die wir dann bearbeitet haben. Und Dann kam die raus aus der Hypnose und meinte, krass. also die war richtig so auf Strom. Sie so, wie hast du das gemacht? Was hast du gemacht? Und 2 Tage später habe ich dann ein WhatsApp-Audio von ihr bekommen, wo die dann gesagt hat, yo, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber ich kann seit irgendwie über 20 Jahren konnte ich nicht schlafen, habe schon alles ausprobiert, verschiedene Tabletten genommen und dies und das und dies und es ist weg. Ich kann schlafen. Und ich habe selber, wenn ich ehrlich bin, nicht ganz geglaubt.
Okay.
Und dann dachte ich mir, wow, okay, da muss was dran sein, ne? Wenn das jetzt so funktioniert hat, und dann bin ich dran geblieben. Und dann habe ich schon gedacht, okay, das kann man ja machen dann, ne? Also, wenn ich die Fähigkeit gelernt habe, das so zu machen und dieses Feedback jetzt so bekommen habe, dann scheint da ja was dran zu sein. Und dann kann man auch dranbleiben. Ja, und dann habe ich so mich da reingefurschtelt.
Reingefurschtelt. Ja, okay, das verstehe ich. Und das heißt, du hast irgendwie ein Interesse daran, Menschen zu verstehen und möglicherweise zu helfen und so ein Entertainment-Interesse fürs Zaubern.
Ja. Ich habe schon als Kind damals gemerkt gehabt, als ich schon mit 5, 6 Jahren gezaubert habe, dass das irgendwie die Menschen berührt. Also irgendwas passiert in den Menschen und das fand ich super faszinierend. Ich habe mich als kleines Kind, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, aber auch von Erzählungen von meiner Mutter, sehr mächtig mit dieser Waffe gefühlt.
Okay.
Also, das klingt jetzt krasser, als es ist, aber ich fand das sehr faszinierend, dass ich Menschen so emotional verändern kann, mit dem, was ich kann.
Du kannst Menschen emotional verändern. Das,
also, ich habe dir gerade diesen Trick gezeigt, ja, und du hast ja eine emotionale,
total, ja,
Reaktion hervorgerufen und hast gedacht, cool, mega.
Ja.
Und das fand ich faszinierend. Ich mache was und dem Menschen geht's also anders, besser, ja, er ist fasziniert, er findet das cool, ja, und irgendwie cool.
Ja, also nach wie vor, ich bin nur noch geflasht, ehrlich gesagt, ein bisschen. Ich verstehe, was du meinst.
Das finde ich super faszinierend, dass sowas geht.
Mhm. Und das fandst du auch immer faszinierend und dementsprechend bist du diesem Weg gefolgt. Wie war das, als du warst damals ja dann vielleicht gerade 18 geworden oder noch nicht 18 und da kam eine ältere Dame zu dir, diese Schlafpatientin. Woher kam die?
Von meiner Oma, also aus dem Bekanntenkreis meiner Oma.
Krass. Und dann hat deine Oma gesagt, pass mal auf, geh mal jetzt zum Davids, der hypnotisiert dich. Der hat zwar vorher noch keinen hypnotisiert, aber der kann dir bestimmt helfen.
Ja.
Und hat die gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Der ist 18, ne? Der hat das noch nie gemacht, vielleicht kann der mir helfen. Da, wenn wir über Schicksal sprechen, ist das ja schon fast, das klingt ja sehr schicksalhaft. Weil das ja eigentlich schon, sehr ungewöhnlich
schon
ist.
Ja, eigentlich schon. Meine Freunde sagen oft zu mir, dass ich dieser Schwiegersohn bin, diesen Schwiegersohn-Charakter habe. Weswegen ich bei den Auftritten auch bei so älteren Menschen sehr, sehr gut ankomme immer. Weil ich dieser Sunnyboy-Schwiegersohn bin, sagen die immer.
Du bist der Sunnyboy.
Du Schlingel, sagen die immer.
Du Schlingel. Ja, verstehe ich. Okay. Und dann kam die zu dir und der Altersunterschied zwischen dir und, dann war die wahrscheinlich 70 oder so.
Ja, 60 glaube ich.
Oder 60.
So.
War kein Problem. Das war, oder nicht nur kein Problem, sondern es ist nie zur Sprache gekommen.
Ich glaube, es war sogar vorteilhaft, wenn ich so aus meiner Perspektive schaue, weil einerseits wegen diesem Sunnyboy-Schwiegersohn-Charakter und die hat sich gut aufgehoben gefühlt. Aus dem Grund, glaube ich.
Verrückt.
Ich weiß gar nicht, ob das Skepsis da muss ja. Also muss ja. Da, ja.
Ja, vielleicht ist aber auch die Angst vor der Hypnose so groß, dass im Zweifel ein Jüngerer weniger Angst versprüht oder ausstrahlt, nicht, was heißt nicht Angst, aber man muss sich vor dir jetzt vielleicht weniger fürchten als von so einem alteingesessenen 60-Jährigen, ich kann mit dir machen, was ich will, weil ich kann deine Psyche kontrollieren.
Ich versuche das auch tatsächlich oft immer nicht als Hypnose zu framen.
Okay.
Also ich sage, wir schauen uns das einfach mal an.
Okay.
Ich sage nicht Hypnose, ich sage, also das kommt dann einfach, schließ mal deine Augen, wir schauen uns die Themen an, mäßig, weil du hast recht, Hypnose klingt dann immer sehr ergreifend und was, wenn ich da nicht mehr rauskomme und was, wenn ich da stecken bleibe und was, wenn und was, wenn und was, wenn, aber das ist ja gar nicht.
Okay.
Ja? Deswegen, Ja.
Und das heißt, du sitzt jetzt so zu Hause mehr oder weniger und machst ein bisschen, zauberst ein bisschen und hypnotisierst Leute therapeutisch oder arbeitest da jetzt daran an deinem Abschluss, dass du das dann demnächst tun kannst.
Ja.
Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, für was würdest du dich entscheiden?
Aus welcher Perspektive ist die Frage?
Aus
der Business-Perspektive würde ich mich wahrscheinlich für das Hypnose-Ding entscheiden. Aus der Perspektive, die mir mehr Spaß macht fürs Zaubern.
Aus der Business... Was kann man als Zauberer verdienen? Mal so gefragt.
Also, es capped irgendwo bei so 15.000 bis 20.000.
Im Monat.
Im Monat, ja. Irgendwann kannst du über den Preis nicht mehr skalieren, weil keiner zahlt 10.000 Euro für 2 Stunden Zaubershow.
Mhm.
Du musst immer da sein. Also, ja. Du kannst nicht 35 Tage im Monat zaubern gehen. Ja, das ist ja immer noch ein freiberuflicher Beruf. Und Hypnose kannst du auch wunderbar online machen. Das funktioniert auch.
Das ist eine große Frage, ob das funktioniert. Das habe ich die Tage mal mit einem Hypnosetherapeut tatsächlich besprochen und er sagt, das geht nicht. Wenn man das gut machen will, geht das nicht.
Es ist besser, wenn man vor Ort ist, aber es funktioniert auch online. Weil im Endeffekt, was passiert, wenn ein Klient, sage ich mal, zu mir kommt? Er legt sich hin und ich sitze daneben und rede mit ihm. Was passiert, wenn wir das online machen? Er legt sich bei sich zu Hause hin, hat mich auf dem Bildschirm irgendwie Kopfhörer drin und ich rede mit ihm.
Mhm.
Vor Ort, klar, kann man noch ein bisschen besser vielleicht kinesthetisch arbeiten, dass man den auch noch anfasst oder Anker verstärkt, Emotionen verstärkt durch Anfassen oder sowas. Klar, die Präsenz macht auch immer einen Unterschied aus, aber es funktioniert auch online.
Das funktioniert auch, okay. Das heißt, die spirituelle Komponente von Aura, Energie und so, sagst du, die gibt es eigentlich gar nicht. Ob ich jetzt, du hättest mich quasi heute auch anrufen können. Sorry. Oder wir hätten einen Zoom-Call machen können. Es macht aus deiner Sicht wenig Unterschied, ob eine Unterhaltung oder ein Zusammenkommen virtuell oder physisch stattfindet.
Das macht einen großen Unterschied.
Das macht einen großen Unterschied, okay. Aber
ich sag, es funktioniert online, aber es funktioniert viel besser offline. Aber es funktioniert auch online. Genauso wie wir auch telefonieren hätten können.
Stimmt.
Ne? Aber es funktioniert besser viel gewesen, besser, ja. Also, ja, wenn wir uns gegenüber sitzen und
vor allem
sprechen.
Mit deinem Trick. Ne? Also safe hätte ich den Trick nicht aufgenommen. wenn ich das nicht hier... Also wirklich verrückt. Also ja. Wirklich verrückt. Können wir den gleich nochmal machen?
Ich habe noch andere Dinge dabei.
Okay. Dann also die Antwort lautet also nein. Wir können den jetzt unbegrenzt häufig machen.
Das kommt auf das Schicksal drauf an.
Boah.
Der Ben wird wütend.
Ich verstehe. Also ich glaube ja schon, dass das ein Trick ist. Ne? Das ist, aber vielleicht ist es ja auch gar kein Trick. Vielleicht kannst du wirklich zaubern. So, I don't know. Vielleicht gibt es Zauberer, die wirklich zaubern können, aber alle denken, es wäre ein Trick.
Bestimmt gibt es sowas.
Wie sind so, kommt das mal, ist ja schon mal passiert, dass jemand einen Trick enttarnt hat?
Ja.
Wie häufig kommt das vor?
Nicht so oft. Also von 5 Auftritten gibt es mal irgendwo einen, der weiß, wie es geht. Oder mir geht ja auch mal was schief.
Wie schlimm ist das für dich, wenn jemand dich enttarnt?
Finde ich nicht schlimm. Ich würde sagen, mein größter Zaubertrick ist, wie ich mit den Menschen umgehen kann.
Mhm.
Deswegen bin ich relativ entkoppelt von den Tricks, die ich vorführe.
Mhm, okay.
Es ist eine unangenehme Situation, wenn man was schief geht, klar. Aber hat man mittlerweile auch so oft mitbekommen, dass man weiß, wie man sich da rausrettet.
Okay.
Ja.
Okay. Und glaubst du, dass es möglicherweise, ich meine, ich habe gerade eine harte These in den Raum geworfen, dass es Menschen gibt, die vielleicht wirklich zaubern können? Also im Sinne von kein Trick, sondern dass das wirklich Zauberei ist?
Interessante Frage. Ich war mal bei einer Frau, die macht so Kaffeesatzlesen.
Hm?
Und ich bin heulend da rausgegangen. und die kannte mich nicht vorher, die lebt in Trier, ich in Koblenz, das sind irgendwie 2 oder 3 Stunden Fahrt. Ich bin hingefahren, habe mich hingesetzt, die hat da aus der Tasse gelesen und ey, die hat mir Namen von Verwandten gesagt, die hat mir Dinge gesagt, die wirklich nur ich, also wirklich ungelogen nur ich selbst, und ich bin ja psychologisch serviert, ich habe die ganze Zeit da gesessen und geguckt, macht die jetzt Cold Reading oder antworte ich irgendwie, dass die da irgendwas draus herleiten kann, aber ich habe zugemacht. Ich habe zugemacht. Und ich glaube es auch immer noch bis heute nicht. Und
was glaubst du nicht?
Das, was die da gemacht hat. Also ich, okay. Oder ich will es nicht glauben, keine Ahnung. Ich fand das so krass. Ich fand das so extrem krass. Und seitdem, ja, muss ich deine Frage mit Ja beantworten.
Okay, das heißt, du glaubst an echte Magie?
Ja.
Glaubst du, man kann die lernen oder wird man damit geboren?
Sehr gute Frage. Vom Gefühl heraus würde ich wahrscheinlich sagen, man wird damit geboren.
Weißt du da, wie bist du an der Kaffeesatz lesende Dame gekommen?
Auch aus dem Bekanntenkreis meiner Mutter irgendwie. Da war irgendeine Freundin von ihr oder so und dann hat er gesagt, hier ist die Nummer.
Hol doch mal, die hat kein Business Coaching gemacht, wie man mehr Kaffeesatz lesen kann.
Nee, die hat nicht mal eine Internetseite, also ihren Namen findest du auch nirgendwo online. Ich kam zu ihr nach Hause, es war so eine ältere Dame mit so einem, ja, fast schon Bademantel, so also ein Haushaltsmantel. Hab schon bei ihr in die Küche gesetzt, hab den leckersten Kaffee meines Lebens getrunken, wirklich wahnsinnig gut. Die fliegt immer irgendwie nach Aserbaidschan oder sowas, um den da frisch zu holen. Hab den getrunken und dann hat die in meine Tasse geschaut und hat angefangen aus dem 5. Dimensionsradio zu erzählen, gefühlt, also einfach rausgehauen. Und 30 Euro habe ich dabei auf den Tisch gelegt.
Für 30 Euro?
Ja.
Ja, bist du dann nochmal ein zweites Mal dahin?
Ich war nochmal ein zweites Mal da, ja.
Ist dir da irgendwas aufgefallen?
Nein. Nein. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die mich noch kannte. Also hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass sie sich noch dran erinnern konnte, wer ich war. Sie hat mir wieder ein paar neue Dinge erzählt, vieles, was sie mir davor schon auch erzählt hat. Hat sie nochmal erzählt. Aber das ist genau dieses Gefühl, was ich meine. Dieser Kick. Wenn ich einen Trick zeige.
Ja, da bist du wirklich verzaubert worden, im wahrsten Sinne des Wortes. Lustigerweise hat mir das eine Freundin, die Kim, die war schon im Podcast zweimal, vor 2 Tagen erzählt, dass sie ein ähnliches Erlebnis hatte. Und
crazy.
Ich weiß nicht, ob es Schicksal ist, aber die Indikation, also sich auf den Standpunkt zu stellen, dass es alles totaler Mumpitz ist, glaube ich nicht, sondern irgendwas muss da sein, was wir offensichtlich nicht verstehen, aber es scheint Menschen mit Fähigkeiten zu geben und Menschen halt ohne Fähigkeiten, dass wir das jetzt alles, möglicherweise können wir das auch irgendwann mal messen und psychologisch oder irgendwann physisch erklären, aber ich glaube auch, dass es drastisch viele oder wir wären überrascht, wenn wir wüssten, was es alles gibt da draußen.
Allein schon der Gedanke, dass ich mir denke, wie viele Organe fehlen uns, um Dinge wahrzunehmen, die es gibt. Also wie wenn zum Beispiel andere Tiere Infrarot sehen können oder Fledermäuse Schall spüren können. Was, wenn wir alle Organe hätten, die es uns ermöglichen würden, alles, was es gibt, wahrzunehmen?
Ja, das wäre schwierig, vermutlich.
Wäre sehr schwierig, ja. Wir würden wahrscheinlich überladen werden mit
Ja, wir können ja jetzt eigentlich mal, also alleine hier in dem Raum könnte man ja Stunden verbringen und du würdest immer noch nicht wissen, welche Farbnuance ist wo und wo liegt hier ein Krümel. Also allein so ein einzelner Raum ist ja einfach zu komplex, um den zu verstehen, geschweige denn die Welt oder so.
Ja, aber dafür wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten Geräte geben.
Ja, sind wir gespannt.
Die das messen können.
Du hast gerade was gesagt, Cold Reading. Mhm. Was ist Cold Reading?
Das ist das Herauskitzeln von Informationen, ohne dass du das Gefühl hast, dass ich dir die Information herauskitzel.
Okay.
Also, oder beziehungsweise auch gewiss risikohaft dir Dinge über dich zu nennen, die erstmal spekuliert sind.
Und dann guckst
und
du,
dann
wie ich reagiere.
Schauen auf die Reaktion und dann entweder da weitergehen in diese Richtung. Und dann denkst du, wow, was macht die gerade krass? Oder wenn dann so Abwehrhaltung kommt körperlich, die dann sagt, das stimmt jetzt nicht, in eine andere Richtung gehen. Und dann, wenn da dann diese Reaktion kommt, dann da weiter reingehen. Und dann denkst du, wow, die liest meine Gedanken. Verrückt.
Kannst du das mit mir mal machen?
Ich kann das gar nicht so gut.
Okay. Aber machst du das manchmal?
Unbewusst, wahrscheinlich den ganzen Tag. Also ich bin sehr viel immer
am Gucken.
Am Schauen. Ja.
Bist du am Schauen oder bist du am Fühlen?
Am Fühlen. Das wollte ich noch sagen. Ja, also es ist, ich habe sehr, sehr oft, pass auf, jetzt kommt's. Also ich habe sehr oft ein Gefühl von irgendwas in einem Menschen, wenn ich den anschaue, was sich dann auf irgendeine Weise bewahrheitet.
Okay.
Aber ich kann das nie, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was ist das so, dann könnte ich das nicht in Worte fassen.
Hast du einen bestimmten Ort, wo du das spürst?
Nee. Das kommt auch sehr impulsiv einfach immer. Also das ist dann so, ja, so eingebungsmäßig, wo ich dann jemanden angucke und denke, oh, ja, das. Aber ich kann es dann nie in Worte fassen. Sonst würde ich als Wahrsager arbeiten. Sonst würde ich sagen, das und das und das.
Okay.
Aber es ist dann eher so, okay. Und dann bewahrheitet sich das irgendwann und dann denke ich mir, ach krass, würde ich das in Worte fassen können?
Kannst du ein Beispiel geben für eine Situation, wo das mal passiert ist?
Ich hatte mal, das war auch einer der krassesten, da lag ich morgens im Bett, so halbschlafmäßig, bin dann wach geworden mit dem Gedanken, dass mein Opa im Krankenhaus ist und habe dann auf mein Handy geschaut und hatte eine WhatsApp-Nachricht von meiner Mutter, wo dann stand, dein Opa ist im Krankenhaus.
Okay, wow.
Hab ich mir gedacht, da war mir auch kurz egal, dass mein Opa im Krankenhaus ist, wenn ich ehrlich bin, ich dachte mir so, wow, was war das denn jetzt? Das war so eine Situation.
Da habe ich eine ähnliche Erfahrung mitgemacht, lustigerweise. Was heißt lustigerweise? Aber als mein Opa gestorben ist, hat meine Tochter, da war die so 2, auf ein Bild gezeigt von dem und hat angefangen zu heulen. So, und da wusste die noch nicht, dass es so, und was auch immer das war. Das kann natürlich alles wieder Zufall sein, aber es scheint, ja.
Ich glaube nicht an Zufall.
Ich habe ja auch gesagt, dass irgendwie scheinbar doch das Schicksal.
Ja, es sind diese kleinen Situationen irgendwie im Leben, wo man sich dann denkt, wow, das kann ja gar kein Zufall sein.
Ja, vieles davon kann Zufall sein, aber die Dichte oder manche halt nicht.
Ja.
Aber die Gefahr ist natürlich, wenn man möchte, dass so etwas wahr ist. Also ich fände halt die Welt viel cooler, wenn es Magie gäbe, ne? Du vermutlich auch. So, und es gibt Leute, die fänden die einfach nicht cooler, wenn es Magie gibt. Und die werden natürlich alles immer versuchen, rational zu erklären. Und
glaubst du, das hat was mit Angst zu tun? Sorry, wenn ich dich unterbreche.
Darfst du gerne. Hat das was mit Angst zu tun?
Oder Kontrolle? Weil Magie kann man ja nicht kontrollieren. Ich finde, wir leben in einer sehr kontrolligen Gesellschaft.
Wir leben halt in, ja, ich glaube, wir leben definitiv in einer kontrollorientierten Gesellschaft. Und in einer angstorientierten Gesellschaft. Das glaube ich auch. Gerade halt in Deutschland. Aber ich glaube, wir leben auch vor allem in einer obrigkeitshörigen Gesellschaft. Und wenn, jetzt hat die Kirche quasi ihre Autorität fast komplett verloren. Aber noch bis vor 10, 20 Jahren war das ja total normal, dass man, ist manche heute ja immer noch, in eine Kirche geht und sagt hier, der Herrgott hat alles gemacht und ich spreche jetzt mit dem und jetzt wird hier das Brot zu quasi dem Blut Jesu Christi und ich glaube daran. Und 100 Leute im Raum sagen, ja, ich auch. Oder 200.
Ja, ist jetzt, halt, wenn du das so beschreibst, ich finde das wahnsinnig lustig.
Ja, ist total absurd. Ist total absurd. Wenn man mal, also ich bin halt auch getauft und war damals in der Kirche, halt sehr lange. Und habe auch als Kind regelmäßig in der Kirche. Und wenn man sich das so ein bisschen rausnimmt, dann sagt, okay, was machen wir, so eine Prozession oder so, das rational halt jemandem, der nicht so aufgewachsen ist und wo nicht alle Nachbarn und die ganze erweiterte Familie das auch glauben, zu erklären, pass mal auf, ich sag dir jetzt mal was, hier ist das Ding, wir gehen jetzt in diese Kirche, da wird Brot, wird Wasser zu Wein, das wird aber nicht wirklich zu Wein, das wissen wir auch, aber wir glauben daran, dass es Wein ist. So, das sind viele Sachen, die abstrus sind. Was ja nicht heißt, dass sie auf, ich glaube, sehr klar ist, dass Religion einen sehr, sehr hohen Benefit hat, hat viele Vorteile für die Menschen. Und nur weil dieses eine Ritual per Definition kein Wein produziert, heißt es ja nicht, dass irgendwas in diesem Ritual drin ist, was vielleicht auch eine, wie auch immer, geartete magische Komponente hat. Ne?
Ja.
Würde ich jetzt sagen.
Ja. Aber wir sind, wobei vieles auch sehr symbolisch ist dann, ne? Also in der Kirche oder in der Bibel generell. Sehr viel Symbolik.
Ja, und da kommst du dann mit deiner Zauberei und sagst, wir machen hier keine Symbolik, sondern wir machen eigentlich hier so echte Sachen, wie zum Beispiel hier dein, das Karoas.
Mir ist das auch wichtig. Was heißt wichtig? Es gibt ja viele Zauberer, die das framen als ich zauber wirklich. Ne? Ich finde es urbaner zu sagen, ich guck dir in die Augen. Ne? Also ich lese deine Gedanken nicht, sondern ich lese deine Körpersprache und ne, und das ist das, was ich mache. Und das finden die Leute auch cooler, weil es ist greifbarer. Also es ist, wie soll ich sagen, die Leute finden das krasser, dass man die Körpersprache lesen kann, als wenn man jetzt sagt, ja, ich zauber wirklich, glaubt dir halt keiner. Ne? Außer du machst jetzt wirklich krasse, krasse Sachen, so.
Wie
Kaffeesatz lesen.
Ja, die Frage ist halt, ob die nicht manche, also es gibt halt die das gerne glauben würden.
Ja.
Und wenn du jetzt dir irgendwie eine gute Historie ausdenkst, aus was für einer Zaubererfamilie du kommst oder ja, keine Ahnung, ich bin aufgestanden und ich habe halt immer die normalen Tricks gemacht, aber auf einmal konnte ich Gläser schweben lassen oder so.
Ja, aber das ist ja auch genau der Grund, warum ich jetzt zum Beispiel keinen Künstlernamen habe, weil ich mich verkörpere. Also ich will dieser coole Typ sein, der sich zu dir an den Tisch setzt und ein paar coole Tricks zeigt, du findest das krass, bist beeindruckt und dann gehe ich weiter. Wir hatten eine coole Zeit und nicht, ich damals 1805 ist meinem Opa ein magisches Elixier ins Auge getropft und seitdem hat sich diese Gene...
Gibt es Leute, die sowas erzählen?
Keine Ahnung, bestimmt.
Okay.
Also das, was du meintest, ne? Ich habe das jetzt nur ein bisschen...
Ja, verstehe ich. Dann mal zurück zu dieser, der Zauberergilde oder dem Zauberverband. Dem
magischen Zirkel von Deutschland.
Dem magischen Zirkel von Deutschland. Wie sind Zauberer so?
Boah, gute Frage. Wie sind Zauberer? Wie sind Zauberer? Ich habe gar nicht so viel mit Zauberern zu tun, tatsächlich.
Interessiert dich das nicht, weil Menschen suchen ja den Austausch zu Menschen, die ähnlich sind wie man selbst. Und wenn du nicht den Austausch suchst zu Menschen, die das gleiche Hobby / Beruf haben wie du, dann was heißt es dann?
Ich habe eher den Drang zu Unternehmern und Selbstständigen. Okay. Mit denen tausche ich mich sehr, sehr gerne aus. Mit Zauberern. Ich habe zu tun mit Zauberern, die Unternehmer sind.
Ja, verstehe ich.
Ja, sind aber nicht wenige, also sind wenige, nicht viele. Was außerhalb auch abgeht, weiß ich gar nicht. Also, ich bekomme es mit. Ich gucke mir auch gerne Shows an. Ich war jetzt am Sonntag bei den Ehrlich Brothers.
Bei den Ehrlich Brothers?
Ja.
Sind das Zauberer vermutlich?
Das oder sind Großillusionisten. Also,
was ist ein Großillusionist?
Im Endeffekt der Bühnenzauberer, von dem ich dir eben erklärt habe, nur mit ganz großem Stuff. Also im klassischen Jargon würde man jetzt sagen, irgendwie Jungfrau zersägen oder irgendwie ihn schweben lassen oder sowas. Ja.
Oder einen Elefanten her und wegzaubern, ja, was man so macht. Ja.
Nur was die machen, das finde ich ganz cool. Die nehmen alte Illusionen, die es schon gibt, aber durchdenken die neu. Also
eine Illusion ist quasi ein Trick.
Ja, genau. Okay. Also ein Trick, ja, im Endeffekt. Durchdenken die neu. Also der alte Magier hat einen Elefanten erscheinen lassen, die lassen einen Monster Truck erscheinen, so auf der Bühne. Also so ein bisschen neuer gedacht, so. Auch wenn ich diesen Schlagerauftritt von denen jetzt nicht so, also es sind so, ich sag immer, die Helene Fischers der Zauberszene.
Okay.
Die Shows sind krass und geil, aber die Musik ist jetzt nicht mein Fall zum Beispiel.
Die Musik kann nicht jedermanns Fall sein. Ne?
Ja, die sind halt sehr Helene Fischer-mäßig, ne? So, hey, ich hoffe, du verstehst
das. Ich verstehe, was du meinst.
Aber die machen krassen Scheiß. Also, die sind was die Tricks an sich angeht, sehr, sehr kreativ und sehr, sehr viel neu durchdacht.
Wie ist das denn mit den Tricks? Ab wann denkt man sich oder denken sich Zauberer ihre eigenen Tricks aus oder gibt es so Zaubergeschäfte, wo du hingehst und du kaufst halt einen Trick?
Das mit neuen Tricks ausdenken wird schwierig, weil es gibt alles schon. Also okay. Du musst, glaube ich, unfassbar kreativ sein, um dir jetzt noch was Neues auszudenken.
Okay.
Was aber gemacht wird, was ich auch mache, also es gibt so eine, zum Beispiel nehmen wir mal jetzt einen Kartentrick. Es gibt eine Basis an Techniken in einem Kartendeck, die ein Zauberer verwendet. Ja. Zum Beispiel das Kontrollieren von der Karte, ne? Dass man die von ganz oben nach ganz unten bekommt, ohne dass dein Gegenüber das mitkriegt oder dass man weiß, an welcher Stelle die sich im Kartendeck befindet oder dass man die Karten so austeilen kann bei Poker jetzt zum Beispiel, dass jeder die Karten hat, die du willst, dass er hat oder sowas, dass man die Asse, also so ein Ding halt, die Kontrolle über das Kartendeck halt beherrscht und daraus entzweigen sich dann Tricks, Illusionen, Routinen, sagen wir immer, die dann angepasst sind, die sich jeder dann selber, sag ich mal, ausdenkt, ne? Also Techniken zu verknüpfen oder.
Das heißt, wenn du einen Zauberer siehst, weißt du genau, wie der alles macht?
Zu 70-80% ja. Ja. Ja.
Woher weißt du da? Wo lernt man Zaubertricks oder wie?
Ich habe mit 5 Jahren einen Zauberkasten bekommen zu Weihnachten, ganz klassisch. Hab dann damit halt rumgezaubert, dann kam der zweite, das ist der vierte. Und dann haben wir bei uns in der Nähe so einen Kinderfreizeitpark mit Hüpfburgen und sowas, wo es so einen Clown gibt, der auch Zaubershows macht, der Olli.
Okay.
Und dann waren wir mal da. Da war ich wahrscheinlich schon so 7, 8, 9. Und der hat seine Zaubershow gemacht. Nach der Zaubershow bin ich zu dem gelaufen und habe gesagt, ey, ich zauber auch. Lieber Lob, dann hat er gesagt, okay, komm mit hinter die Bühne, ich zeig dir alles. War erstmal ein Erfolgserlebnis.
Der hat dir alles gezeigt im Sinne von, wie seine Tricks funktionieren.
Ja.
Ja. Wow, einem 7-Jährigen.
Ja.
Wow.
Ja, ich weiß auch nicht warum, aber ja. Hat er gemacht. Und ich fand das so faszinierend, dass hinter jedem Trick dann am Ende doch eine Technik steckt, die nur du weißt, dein Zuschauer nicht. Und ich fand das wieder so, ich habe mich dann wieder so mächtig gefühlt, dass ich dann wusste, wie das funktioniert. Und dann hat er die zweite Show an dem Tag gemacht und ich habe dann nochmal zugeschaut. Und ich habe mir das ganze Publikum angeschaut und habe mir den angeschaut und habe gedacht, wow, die wissen alle nicht, wie es geht, ich schon.
Siehst du dann den Trick, wenn du den kennst? Also siehst du, da verschwindet die Karte oder da ist der doppelte Boden drin oder weißt du das nur?
Man weiß es nur. Also es gibt auch Tricks, wo man das dann sieht.
Okay.
Weil ich liebe es, mit Ablenkung zu arbeiten. Also die Ablenkung vom Zuschauer zu führen.
Hast du mich gerade abgelenkt oder?
Nee, das war einfach nur sehr gut gemacht.
Okay, ja, verstehe ich.
Spaß. Nee, du hast einfach gut mitgespielt. Das Geld dafür gebe ich dir später.
Das ist nett, ja, danke.
Spaß. Wo war ich stehen geblieben? Achso, ich sage auch immer, dass so 70% meiner Arbeit Ablenkung ist und 30% Trick.
Ja, das weiß man ja. Also ich war vor 3 Jahren, glaube ich, mal in so einer Zaubershow. Und ich dachte, okay, ich lasse mich nicht ablenken. So, no way. Überall, wo der sagt, dass ich hingucken soll, gucke ich nicht hin. Ich habe nicht einen Trick auch nur im Ansatz verstehen können.
Das ist das Coole, wenn man sagt, ich lasse mich einfach drauf ein und will nicht wissen, wie es geht, dann kommt man wahrscheinlich sogar eher dahinter, wie es funktioniert, als wenn man sagt, ich versuche das jetzt herauszufinden. Weil dann guckst du noch eher auf irgendwelche Stellen, wo du, wenn du es herausfinden willst, nicht hingucken solltest. So.
Könnte man denn so den gemeinen Trick, könnte man den rausfinden im Schnitt, wenn man durch zugucken? Oder kann man den nur rausfinden durch, okay, gib mir das Teil und dann gucke ich jetzt, wo hier der doppelte Boden ist?
Ist gemischt. Es gibt Tricks, die ich mache, wo ich dann nur einen verarsche, sage ich mal, und die drumherum sehen dann ganz genau, was passiert.
Ah, okay.
Ist eine ganz interessante Dynamik, die dann entsteht.
Ja, hast weil du so Rest, Mitwisser und okay.
Ja,
wow.
Weil der Rest lacht sich dann über den einen ab. So.
Weil er so doof ist und das ich verstehe.
Genau. Aber für den geht es ja halt nicht, weil ich den gerade im Visier habe. Und viele Tricks. Ja. Ich meine, hier hättest du jetzt gucken wollen, wie du willst.
Ja, das ist ein ganz normales Kartendeck vermutlich, ja.
Hättest du nicht. Ging nicht.
Ja, okay. Hast du noch einen coolen Trick?
Willst du noch einen?
Ja, auf jeden Fall.
Okay, pass auf.
Sorry, ich muss mal ganz kurz nerven, denn ich brauche deine Hilfe. Ich bin aktuell auf der Suche nach Sponsoren für diesen wunderbaren Ungeskriptet-Podcast, wo auch sehr kontroverse Menschen reinkommen, aber wo es um den Mensch geht und um eine authentische, echte Unterhaltung. Wenn du eine Idee hast, welche Brand hier wunderbar reinpassen würde oder vielleicht sogar bei einer Arbeit ist oder dir eine gehört, dann schreib gerne eine E-Mail an bennett@ungeskriptet.com und vielleicht ist deine Brand demnächst hier Sponsor bei Ungeskriptet.
Karten, ja, kennst du.
Schon mal gesehen, ja. Aber ein anderes Deck, muss man sagen.
Es ist ein anderes Kartenspiel, genau. Ich mag den Kontrast zu Rot und Blau einfach immer sehr.
Es hat nichts damit zu tun, dass da irgendwas drin präpariert ist.
Die Leute können es bestätigen, man muss Rot und Blau einfach immer abwechseln, so ein bisschen.
Okay.
Ich zeig's dir erst in die Kamera, du kannst da auch mitgucken direkt, ja. Ihr seht, die sind alle verschieden. Ah, ist nicht fokussiert. Ne?
Ja, pass auf, der fokussiert aufs Gesicht, deswegen.
Ah, okay. Nicht schlimm. Ist, also,
wenn ich mir wenn das vors Gesicht, genau, ich kann mir das vors Gesicht halten, oder du kannst es dir selbst vors Gesicht halten, und dann, genau, dann ist, du musst nur was sagen, naja, damit du im Bild bist.
Pass auf. Du kannst für alle bestätigen, dass die hier alle verschieden sind.
Sehr, sehr verschiedene Karten. Darf ich einmal anfassen?
Du darfst die gleich sofort anfassen, pass auf. Ich gehe jetzt so durch das Spiel durch.
Ja.
Ja. Und du suchst dir eine Stelle aus, indem du mit dem Finger reinpickst, während ich so durchgriffe.
Eine Stelle oder ein Bild?
Eine Stelle. Also mit dem Finger gehst du rein, pickst rein. Ja, wir machen das einmal. Möchtest du hier bleiben, nochmal von vorne oder weiter?
Von vorne?
Von vorne, okay. Nicht, dass du sagst, ich hätte dich gezwungen. Nochmal.
Nee, es passt.
Okay. Nimm die Karte, schau sie dir an, merk sie dir. Ich schau versprochen nicht hin. Ja? Okay, leg sie wieder zurück. Perfekt. Und wir verlieren die im Kartenspiel. Ja? Ich fasse die Karten nicht mehr an. So.
Ja, du merkst, meine Adleraugen sind jetzt hier auf Modus.
Ja, perfekt. Ben, wir starten das Gleiche wie eben nochmal. Nur möchte ich, dass du jetzt nichts sagst, nur denkst, okay? Perfekt. Es gibt rote und es gibt schwarze Karten. Denk bitte an deine Farbe. Rot, schwarz.
Das ist schwierig. Muss sagen, für die, die nur zuhören, du bewegst deine Augen, deine Hände vor mir und sagst halt rot und schwarz. Und ich versuche natürlich, mir nichts anmerken zu lassen.
Ganz genau. Trotzdem hast du mir verraten, dass es eine rote Karte ist, um die es hier geht.
Ja, ist crazy. Ja,
leg mal deine Hände auf meine. Genau. Bei Rot gibt es Karo, es gibt Herz. Nur denken, nicht sagen. Herz, Karo. Herz, Karo. Okay, es ist eine Karo-Karte.
Ey, Junge! Okay.
Ben, das war jetzt alles 50-50. Hätte Zufall sein können.
Ja.
Ne? Also rot oder schwarz, 50-50 Chance. Ne? Das ist wie, wenn du eine Münze wirfst. Könnte ja sein, dass ich immer richtig gelegen habe. Jetzt kommt das Schwierigste. Ah, ne, erst Bild oder Zahl müssen wir... Ah, okay, danke, ist eine Zahlenkarte. Top. Jetzt kommt es darauf an, welche Zahl. Wir haben von 2 bis 10 alles dabei. Ich möchte nochmal deine Hand auf meine. Genau. Und jetzt denk bitte an die Zahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 3. Ist die Karo 3.
Hey, Junge.
Das war es aber noch nicht. Ich habe gerade eben davon gesprochen, dass wir immer wissen, wo sich die Karte im Kartenspiel befindet, wir Zauberer. Du erinnerst dich daran, du hast die Karte hingelegt. Ich habe die andere Hälfte oben drauf gelegt und habe sofort weggelegt. Habe ich seitdem das Kartenspiel nochmal angefasst?
Ja, ich habe genau geguckt, ob du irgendwo einen Finger oder so reingesteckt hast. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich glaube, also du hast auf jeden Fall nicht mehr angefasst.
Okay. Die Sache ist, du warst ein bisschen zu langsam, denn ich habe es schon geschafft in der Zeit, deine Karte an...
Ey, das gibt es doch nicht.
...die oberste Stelle des gesamten Kartenspiels zu befördern.
Also die Karte, die wir gemeinsam in die Mitte reingesteckt haben, lag jetzt oben drauf und ja, geil. Also geil, aber ich zweifle dadurch natürlich an meiner Wahrnehmung und tatsächlich, was mir mega aufgefallen ist, ich hatte ja vorhin ein Ass, ein Karo-Ass und hatte jetzt eine Karo 3. So, und als du gefragt hast, Bild oder Zahl, habe ich an das Ass gedacht und hast du gesagt, hast mir schon gesagt, das ist eine Zahl. Und ich dachte, nee, das ist falsch. Und dachte ich, oh scheiße, der hat recht. Du wusstest es quasi besser als ich.
Das Gute ist, dass deine Mikromimik im Gesicht unabhängig davon reagiert, was du bewusst denkst. Okay. Sondern die ist mit dem Unterbewusstsein verknüpft quasi. Und das sind die kleinsten, minimalsten Bewegungen im Gesicht, die dich verraten.
Oh, wow. Das ist ein bisschen wie hier Lie to Me, diese Serie.
Habe ich nicht geschaut, aber habe ich schon öfter empfohlen bekommen.
Ja, aber das heißt, du kannst halt vermutlich besser als der Typ selbst in der Serie, aber genau darum geht's, okay. Dass der halt so ein Ermittler, der die Amerikanern, oder nicht den Amerikanern, aber halt der amerikanischen Polizei hilft, Lügner zu überführen, und der sucht halt nicht nach Beweisen, sondern guckt halt immer so schräg ins Gesicht und sagt, hier, ne, hast du sie umgebracht? Nee, der ist unschuldig. Und das okay. ist halt eine sehr amüsante Serie, gerade halt Staffel 1, dann wird es halt nicht mehr so geil. Ah krass, okay, das hat funktioniert. Dann habe ich jetzt gerade gesehen, du hast ein Tattoo auf der Hand, da steht 1984 drauf.
Das Geburtsjahr von meiner Mutter.
Das Geburtsjahr deiner Mutter? Du bist 18 und deine Mutter ist 38.
Kann sein, ja.
Ja, ich weiß das, weil ich nämlich auch 1984 geboren bin.
Ah, okay. Ja, dann ist sie 38.
Dann ist deine... Dann
könnte es mein Vater sein.
Ja, also offensichtlich scheinbar. Aber dann hat deine Mutter, bist du sehr jung, war deine Mutter sehr jung offensichtlich, weil die war...
Ich glaube, 19 oder 20.
Ja. Ja. Ja, sehr jung nach heutiger gesellschaftlicher...
Damals war es ja normal. Also...
Ja, und fairerweise damals, ich war ja damals auch 18 und da war es nicht normal, mit 18 oder 19 okay. Kinder zu bekommen. So lange ist es noch nicht her, vor 50, 60, 70 Jahren vielleicht. Okay. Aber nein,
ja, damals. Doch, das ging schnell. Aber relativ schnell geheiratet, meine Eltern.
Na krass.
Ja, dann ging's.
Und dann hast du so eine junge Mutter, das ist ja auch crazy. Oder so junge Eltern.
Ja.
Ja, verrückt. Verrückt. Wir waren bei... Zauberern, und ich hatte versucht rauszubekommen, wie so Zauberer sind oder wie die, was dich am magischen Zirkel stört außerhalb von Alter. Ich verstehe, dass die halt eher so andere Generationen sind, also nicht eine andere Generation, sondern irgendwie 15 andere Generationen von dir entfernt. Und so, ich stelle mir die eher so Vereinsmeierei-mäßig vor, so ein bisschen wie so ein Angelverein.
Ja, ist auch so.
Und da bist aber gleichzeitig können wir vorstellen, dass es halt eine coole Inspo wäre. Gibt es denn so ein international, also gibt es halt eine coole Version davon?
Es wäre auch wahrscheinlich eine coole Inspiration. Aber du musst dann eine Prüfung ablegen, um da reinzukommen, und es ist alles sehr formell. Und
du musst eine Prüfung ablegen?
Ja, musst eine Prüfung ablegen.
Wie, was wird da geprüft?
Das weiß ich nicht genau, aber ich glaube Theorie, Praxis. Das heißt, Theorie, kennst du die ganzen Zauberbegriffe, ne? Was ist ein Riffle Shuffle, was ist ein Double Lift und sowas. Okay. Und praktisch, ich kann mir das nicht vorstellen, was sie praktisch prüfen, aber wahrscheinlich muss ein Zaubertrick zeigen, ich weiß es nicht.
Wäre sowas wie das Cold Reading, sagst du? Cold Reading ist dieses Lesen von Mikroexpressionen im Gesicht.
Das ist was anderes.
Das ist anders.
Cold Reading ist das, wie soll ich sagen, das Schätzen, das ist ein bisschen schwer zu erklären. Also das, wenn ich Cold Reading machen würde, dann würde ich jetzt sagen, oder ein gutes Beispiel für Cold Reading sind zum Beispiel so Horoskope in der Zeitung. Mhm. Ne? Also erstmal sehr grob Informationen, die auf alle passen. Mhm. Und dann sagst du, ja, das stimmt. Und dann gehe ich da weiter tiefer rein und dann mache ich eine etwas... gezieltere Aussage, sage ich mal, und dann sagst du auch wieder, ja, das passt, und dann gehe ich da immer tiefer weiter rein, aber da beachte ich nicht wirklich irgendwie Mikromimik oder sowas, sondern ich taste mich einfach so ein bisschen hervor und versuche so zu tun, als würde ich zu wissen, wer du bist, aber mit sehr groben Aussagen, und die wahren Aussagen, die ziehe ich dann aus dir heraus, durch wie du mir antwortest, oder?
Okay, das wäre also so eine Cold Reading, wäre eine Gesprächsführungstechnik, und ja. Der Trick, den du mir gerade, oder die Illusion, die du gerade vorgeführt hast mit der Karo 3, ist so eine Micro-Expression, ist nochmal was anderes.
Die Sache ist, dass du gar nicht mitbekommen hast. Erinnerst du dich daran, dass das Kartenspiel komplett unterschiedlich war? Hm? Ich schock dich jetzt wahrscheinlich. Das war deine Karte, ne?
Hm?
Ich schock dich jetzt wahrscheinlich mit der Aussage, dass das gesamte Kartenspiel, was vorher komplett unterschiedlich war,
komplett
aus deiner Karte besteht. Who knows?
Im Mittelalter wäre man dafür auf den Scheiterhaufen gekommen.
Als Frau, ja. Ja. Nicht.
Ja, da sind ja auch, glaube ich, keine Ahnung, ein paar Männer drauf gelandet.
Aber, weiß ich nicht. Als Mann würde wahrscheinlich eher als Heiler gegelten haben, als als Hexe.
Ja, da bin ich nicht tief genug drin.
Ich auch nicht.
Keine Ahnung. Ja, spannend. Also du hast jetzt mir ein Kartenspiel, ich gucke das noch an, ich habe das Gefühl, das lebt.
Spricht mit dir, wenn du genau hinhörst.
Es spricht mit mir und es war bestand jetzt komplett aus Karo 3. Mhm. Das heißt, die...
Muss ich mir jetzt neu kaufen.
Ja. Das heißt, wenn ich den Trick jetzt... Ich will den gar nicht durchdenken und zerreden, aber rein logistisch hättest du, wenn du jede Karte haben hättest müssen, hättest du, keine Ahnung, wie viele Karten gibt es? 20, 25, 25 Kartendecks. 52. 52, aber die sind nicht 52 unterschiedlich, oder?
Es ist immer Karo und dann Ass, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Buge, Dame, König und dann
okay. Ja, 54.
Herz.
Das heißt, du müsstest 54 Kartensets dabei haben, was entweder heißt, dass die Karte vorher klar war, welche ich nehmen würde. Und das ist aber auch schwierig. Ja, anyhow, ist auf jeden Fall eine krasse Nummer mit...
Ich habe dich extra zweimal gefragt, ob du nicht den Finger doch nochmal anders reinstecken möchtest.
Es ist
nicht, dass du mir
Illusion.
Am Ende sagst,
eine echte Illusion.
Es war geplant.
Ich verstehe die Faszination, weil das, was ich jetzt, ich bin fasziniert und denke, okay, ich denke einerseits, wie hat er das gemacht, aber andererseits auch erfreue ich mich einfach daran, dass ich getäuscht werde und dass ich es nicht sehe. Und das quasi ist halt wie, wenn du jetzt das Glas schweben lassen würdest. Kannst du was schweben lassen?
Ich kann meinen Finger abmachen. Ich finde diesen Punkt tatsächlich manchmal schade, wenn ich in der Zaubershow sitze. Mhm. Wo ich mir denke, okay, ich weiß, wie alles funktioniert. Ja. Ich hätte das, deswegen fand ich das auch so extrem spannend bei dieser Kaffeesatzleserin, weil die nochmal etwas gemacht hat, was ich nicht durchschauen konnte. Oder dieses Faszinationsgefühl, diesen Moment mir nochmal gegeben hat.
Wie findest du raus, ob jemand lügt?
Unterbewusst scanne ich wahrscheinlich einfach wieder komplett die Mikromimik ab, aber es ist auch wieder eher so ein Gefühl.
So ein Gefühl. Hast du eine Freundin?
Nee.
So, aber wenn du eine hättest und du würdest fragen, und hast du dich mit dem Typen getroffen oder ging da was oder so, glaubst du,
dass... holst jetzt die Information mit deinem Auge von rechts oben und...
Von mir aus von links oben.
Von rechts oben. Das heißt, du hast konzipiert. Weil vorher, wenn du wahre Geschichten aus deinem Leben erzählst, holst du die von da, also von der anderen Seite oben, wenn du dich erinnerst. Aber diesmal hast du die von der anderen Seite geholt.
Ja, ich habe ja keine Geschichte erzählt, sondern habe quasi...
Du hast konzipiert.
Genau. Konzipiert.
Ja, aber wenn du dich versuchst zu erinnern, dann holst du die von der anderen Seite. Das ist bei den Menschen unterschiedlich, aber ich habe es vorher halt schon bemerkt, deswegen konnte ich jetzt sagen, dass das die Seite und die Seite ist.
Okay.
Und es ist sehr spannend, weil oben denkst du in Bildern, wenn ich dich jetzt frage, kannst du dich mal dran oder kannst du hören, wie ein Affe schreit zum Beispiel? Versuch mal jetzt zu hören, wie ein Affe schreit. Jetzt hast du ein Bild von einem Affen im Kopf. Ne? Genau, versuch mal das Geräusch zu hören von einem Affen. So, jetzt gehst du nämlich nicht nach oben, sondern bleibst eher unten.
Ich merke, dass ich nach unten gucken will, um das Geräusch zu hören. Und denke, guck nicht nach unten,
holt dein Gehirn die Informationen raus. Okay. Das ist super interessant, das ist super spannend. Das habe ich auch erst in der Hypnoseausbildung gelernt. Und es gibt, oben sind meistens die Bilder, die dein Gehirn versucht, entweder zu erinnern oder zu konzipieren. In der Mitte oder meistens Audio.
Und unten?
Unten ist entweder dein Selbstgespräch, also du sprichst mit dir selber, oder kinästhetische Wahrnehmung. Wie fühlt sich etwas an oder wie riecht etwas?
Ja, interessant. Ich gucke viel nach oben.
Ja, ich spreche auch sehr viel in Bildern. Also ich sehe viel in Bildern und deswegen bei mir auch sehr, sehr oft oben.
Worte sagst du aber wären, wenn ich jetzt in Worten denken würde, sind die nicht oben, sondern eher an der Seite, also nicht an der Seite, sondern
Geräusche.
Der...
Geräusche sind so relativ
horizontal,
ja, so
in der Mitte.
In der Mitte.
Versuchen wir es.
Bleiben wir mal beim einfachen Deutsch.
Genau, gar nicht so krass auszudrücken.
Genau, wenn du mit dir selber sprichst, während du denkst, dann meistens irgendwo unten. Also ich bin, keine Ahnung, also wenn du in Gedanken mit dir selber sprichst, dann meistens unten.
Ich teste das mal gerade aus. Ich gucke relativ selten, also ich merke, dass ich dann halt relativ viel nach links oben gucke. Beim Reden, wenn ich halt nachdenke, das ist so das Ding. Aber wenn du sagst, ja, das hat konzeptionelle Gründe, ich versuche mich halt in Themen reinzudenken, dann denke ich halt, okay, wenn das so ist, dann ist das so. Aber ich gucke relativ wenig nach unten. Bis gar nicht. Ich sehe das erste Mal, glaube ich, diesen Tisch. So, so interessant. Aber ich weiß genau, was oben links in der Ecke jede Spinne da macht.
Ja.
Gefühlt.
Sehr, sehr interessant. Und so tut dein Gehirn auch einordnen, ob dir etwas positiv, ob du etwas positiv findest, negativ oder ob es dir egal ist. Also es gibt verschiedene Settings, das müssen wir jetzt herausarbeiten, wo bei dir positiv, negativ und egal ist, aber dann guckst du verschieden auch wieder in den Raum.
Das heißt, es gibt Augen, die verraten viel über welchen oder was für Art von Gedanken ich habe. Und wenn ich jetzt versuchen würde, so eine gewisse Fremdgegangen-Frage zu beantworten, dann wäre das Lügen, wenn ich das konzeptionieren würde, also da, oben links von mir aus.
Und, bei jedem anders.
Okay, aber wenn man jetzt seinen Partner ein bisschen kennenlernt, wäre ja ganz interessant, mal zu gucken, in welche Richtung guckt denn mein Partner, wenn der Sachen erzählt und in welche Richtung. Das funktioniert so einfach.
Theoretisch schon, ja. Ich mache das gar nicht so bewusst. Also ich habe das jetzt mich dran erinnert, weil du gefragt hast, wie ich das machen würde. Aber anscheinend mache ich das unbewusst sehr viel, weil ich ja wusste, wie es bei dir abläuft. Ach, aber bewusst bin ich da gar nicht so dabei. Das heißt, ich sitze da nicht und versuche herauszufinden, lügt da jemand. Am Anfang schon, die ersten zwei Wochen oder sowas, wo ich so diese Sachen gelernt habe, schon gesessen und geguckt, okay, das holt jetzt da raus, das da. Aber mittlerweile.
Aber dann ist das so in dein Blut und Tun übergegangen, dass du da gar nicht mehr drüber nachdenken musst, sondern du sitzt hier so und denkst, oh, der redet scheiße. Oder fühlst das.
Ja.
Ja, nice.
Ja, ja. Klappt auch nicht immer. Also klar verlaufe ich mich auch manchmal, ne? Also logisch. Ja. Oder die Menschen lügen einfach sehr, sehr gut.
Jetzt interessiert mich schon brennend tatsächlich mit dieser Karo 3.
Ja.
Hast du das gelesen in mir oder hast du die Karte in irgendeiner Weise?
Was fändest du cooler?
Wenn du es gelesen hättest. Wenn du es gelesen hättest. Ich habe überlegt, soll ich an eine andere Karte denken, bewusst, um es dir schwer zu machen. Aber wollte ich nicht, also mein Gemüse. Und auch die Illusion ist natürlich, funktioniert dann halt, die fühlt sich halt so cool an, weil ich wirklich an die Karte gedacht habe und aber versucht habe, meine Augen und Zuckungen und was nicht alle, du hast ja irgendwie Hände genommen, komplett neutral zu halten, was scheinbar aber, oder vielleicht doch ging, ich weiß nicht.
Gute Frage.
Guck dir tief in die Augen.
Ich sag mal so, auf Shows versuche ich mich bei solchen Dingen immer in gewisser Weise abzusichern, mit einem Backup, dass, wenn ich mal falsch lesen sollte, dass ich noch ein Backup habe. Ja, ich weiß nicht, ob dir das weiter hilft.
Ich verstehe das. Ich interpretiere das wie folgt. Du hättest beides gekonnt. Und was du jetzt gemacht hast, ist halt vielleicht gar nicht so relevant. Schon faszinierend, diese Magie. Was gibt es noch für Techniken, die du in deinem Alltag, du sagst, das ist ja alles unbewusst, aber du hast es ja mal gelernt. Und irgendwann hast du dich mal hingesetzt und gesagt, okay, wenn man mit dem linken Arm macht oder mit dem rechten, was gibt es da noch?
Füße.
Okay.
Da achte ich manchmal noch bewusst drauf, wenn ich mit jemandem spreche. Und die Füße wenden sich Richtung Ausgang oder Richtung, ich will gehen, so, dann lasse ich den auch gehen, dann spreche ich nicht mehr weiter. Ja, also die Füße sagen da sehr viel, ob jemand gerade wirklich mit dir sprechen möchte oder schon auf halbem Weg weg ist.
Ja, da wäre das zu lesen, ist ja, okay, dann hast du verstanden, der will eigentlich gar nicht mit dir sprechen, aber jetzt käme die Kunst zu machen zu können, dass der mit dir sprechen will.
Das wäre Manipulation.
Ja, was ja, ich meine, verkaufen ist in Form von Manipulation.
Ja.
Ne? Du willst heute Morgen nichts kaufen und dann spreche ich mit dir und sagst, boah, geil, ich will auf jeden Fall das Ding kaufen.
Mhm.
Und,
es gibt Techniken, aber das so funktioniert halt das Gehirn, dass wenn ich jetzt sage, denk mal ganz schnell an ein Werkzeug, dann wird es wahrscheinlich ein Hammer oder eine Säge gewesen sein. Denk mal ganz schnell an eine Farbe, blau oder rot. Denk mal ganz schnell an ein Tier, dann ein Löwe oder Elefant. Mit sowas kann man sehr gut spielen.
Mhm.
Ne? Also rot oder schwarz.
Die
Frauen nehmen immer die Herz 7.
Die Frauen nehmen immer die Herz 7?
Immer. Jetzt habe ich es gesagt, jetzt Challenge wird auf meinen Shows keine Frau mehr die Herz 7 nehmen.
Die Herz 7 nehmen, aber wahrscheinlich doch einfach.
Und Männer die Pik 6.
Interessant.
Ja.
Männer nehmen die Pik 6.
Sehr, sehr oft. Wobei Männer schwerer zu durchschauen sind als die Frauen, weil Männer diesen Challenge-Gedanken dann haben von, ich muss den austricksen. Ja. Ich muss was anderes, ich denke jetzt zwar an was, aber ich muss was anderes nehmen. Weil der weiß das. Und Frauen sind ja, würde ich jetzt eher sagen, eher gutgläubiger.
Frauen sind gutgläubiger, das ist ja auch eine starke These.
Oder, jetzt verlaufe ich mich hier.
Nee, kannst
aber,
du verlaufen,
haben eher diesen, haben den Challenge-Gedanken wie die Männer nicht so, sondern lassen sich eher drauf ein.
Ja, die wollen halt verzaubert werden.
Ja, die wollen verzaubert werden. Und Männer wollen herausfinden, wie das geht.
Ja,
meistens so die Aufteilung.
Ja, im Zweifel bist du als Zauberer erstmal halt der attraktive Mann vorne, hast Aufmerksamkeit und kannst was. Und wenn du im Publikum als Mann sitzt, denkst du, okay, so irgendwie muss ich jetzt an dem seinen Status sägen oder den irgendwie auch für mich beanspruchen.
Ja, interessant.
Und
das
ist ja vermutlich, das hat eine Frau halt nicht, die konkurriert ja nicht mit dir, sondern ja, die.
Aber
das
ist auch zum Beispiel ein Thema, so der Aufbau meiner Show, wenn ich an den Tisch komme. Du musst dir dieses, der kann was erstmal auch verdienen und das am besten sehr, sehr schnell, weil sonst wird die Aufmerksamkeitsspanne ist so, da kommt jemand an den Tisch, okay, interessant, aber wenach 1-2 Minuten nichts Krasses passiert, dann.
Ja, bist du wieder im Gespräch, wenn es halt gut läuft,
tue ich halt weiter essen oder.
Ja.
Ne? Deswegen, das ist auch so psychologisch, wie muss der Aufbau der Show sein, ne? Am Anfang Knaller. Zum Ende hin kannst du auch mal längere Tricks zeigen und ganz am Ende muss nochmal ein Knaller.
Interessant, das heißt, du musst dir deine Position tatsächlich ja an jedem Tisch neu verdienen.
Mhm.
Wenn jetzt der Gastgeber sagt, ja, jetzt kommt der Zauberer rum und du sitzt, alle sind in ihrem Gespräch, es gibt kein Licht aus, jetzt sind wir alle still, sondern du unterbrichst die ja alle ungewollt. Und die meisten Leute gehen ja nicht auf so ein, das sind ja meistens keine Zaubershows, auf denen du bist, sondern irgendwie eine Filmveranstaltung,
Hochzeit
und so. Das heißt, eigentlich wollen die Leute gar nicht, dass du an den Tisch kommst, es sei denn, es ist halt richtig scheiße gerade in der Konversation.
Ja.
So. Und dann musst du dir deinen Respekt verdienen und deine Position und deine Aufmerksamkeit.
Mhm.
Na krass.
Das ist mir am Anfang sehr schwer gefallen, weil nach diesen Bühnenshows, die ich hatte, wo du angekündigt wirst und dann schauen halt alle und dann bist du halt wieder weg. Bin ich oft auch gar nicht angekündigt, sondern begleite halt einfach die Feier so, komm dann an und
wie so ein ungebetener, uneingeladener Gast und haust du die Gäste, also ich setz mich jetzt mal hier hin.
Ja,
und
ja, ich störe euch jetzt. Das ist mir schwer gefallen am Anfang, die Leute anzusprechen am Tisch und rauszuholen aus ihrer Immersion der Veranstaltung.
Wie hast du das dann gelernt, das zu tun?
Einfach gemacht. Also ich glaube, Angst kannst du nicht damit lösen, dass du von der Angst wegläufst und durchliest, wie man die Angst löst, sondern du musst halt einmal kurz durch und dann ist sie halt auch weg.
Ja, verstehe ich. Hast du dann einen Lieblingssatz gefunden, den du sagst, dein Opener, wenn du halt an den Tisch kommst?
Ich sag meistens immer Hi.
Hallo,
ich bin der
David,
ich bin der Magier. Darf ich mich kurz durchsetzen? Wollt ihr was sehen? Ey, es ist gar nicht so wichtig, was ich sage, sondern eher wie. Ich komme ran, mach die Arme auf, hey, yo, ich bin's. Präsenz zeigen. Ne? Also es ist ein Unterschied. Ich kann denselben Satz sagen, ob ich ihn jetzt so sage, hallo, ich bin der Davis, darf ich euch einen Zaubertrick zeigen? Oder, yo, ne?
Es
Du
ist
weißt, was
endlich
ich meine.
soweit. Ich bin hier. Ihr habt lange
Ich
gewartet.
bin da.
Ja.
Zeig doch Präsenz. Ja, Raum
Ja.
einnehmen, ganz wichtig. Ja.
Das hast du mit 18 Jahren schon gelernt, oder mit 17 tatsächlich sogar schon, ne?
Oh, 16.
16. Wie viele Zaubershows machst du jetzt aktuell?
Paar im Monat.
Oh, krass. Und dann machst du immer die gleichen Tricks oder variierst du die durch?
Also ich habe zurzeit so ein 15 bis 20 Minuten Close-up-Programm, was ich dann einfach an jedem Tisch wiederhole.
Dementsprechend hast du jeden Trick, den du oder jede Illusion hunderte von Malen schon vorgeführt.
Ja.
Das heißt, du
Wie
bist.
Markus Baulig jetzt sagen würde, ich habe es systematisiert.
Das systematisiert. Ja, Andreas Baulig war tatsächlich auch noch nicht da. Der Podcast ist aber noch nicht online. Der kommt jetzt, glaube ich, nächste Woche oder übernächste Woche. Von daher habe
Verrückt.
ich umfangreiche auf diesem Stuhl saßen schon alle beide Baulichs. Aber es heißt alle beide, also die beiden.
Jetzt ist ich hier.
Ja, und verzauberst mich
Ja.
tatsächlich. Du hast vorhin gesagt, du kommst aus der Baulich-Hauptstadt. Wie hast du das formuliert? Aus der Stadt der Baulichs.
Baulich Imperium, aus dem
Aus
Baulich
dem
Imperium Koblenz
Baulich.
komme ich, ja.
Imperial Koblenz. Die nehmen ja auch richtig viel Geld fürs Coachen, ne? Und du hast aber, also die Leute, die der Kunde sind, machen das ja scheinbar, weil es noch mehr Geld bringt, als es kostet.
Ja.
Und das kannst du bestätigen.
Ja. Ja. Ich. Die haben's drauf.
Also okay. Die haben es drauf.
Ja.
Auch für selbst für dich als Zauberer, ich meine, auf so eine Idee muss man. Oder ist das auf die Therapieseite, die du da lernen willst, oder die Therapievermarktungsseite?
Für alles.
Für alles.
Ja. Du hast recht. Es ist, passt nicht wie die Faust aufs Auge, als Zauberer hinzugehen. Weil.
Es gibt ja auch schon mal wenig Zauberer, die sich unternehmerisch weiterbilden wollen. So, das ist ja
Aber
perfekt zu schauen.
das Wissen ist universal, würde ich sagen. Also klar, es ist sehr, sehr gut abgepasst auf Zielgruppe Coaches online, ne? Agenturen, blablabla. Aber du kannst das dir ummünzen, wie du magst. Also, die haben es drauf.
Wie viel Geld hast du in den letzten 2 bis 3 Jahren für Coaching und so Entwicklungsprogramme ausgegeben?
15 bis 20.000.
Okay. Und bis heute 18. Und als 18-Jähriger hast du schon irgendwie 20k knapp dann in deine Bildung explizit investiert. Schule kostet ja auch Geld, aber
Ja, Schule ist ja keine Bildung.
ja, Schule ist ja schon Bildung. Also irgendwo hast du ja Lesen und Schreiben gelernt. Ich vermute
Ja,
nicht zu
in
Hause.
der Grundschule, ja.
Wann hast du, wenn du das Schulsystem umstricken könntest, du bist ja jetzt ein sehr junger Mensch, relativ früh erfolgreich und auch selbstständig und selbstbestimmt. Was glaubst du, hätte dir was gebracht in der Schule zu lernen und was hättest du rausgenommen?
Steuern.
Steuern.
Steuern. Steuern, Finanzen generell. Ich habe einen sehr, sehr guten Wirtschaftslehrer gehabt. Also wir hatten so drei Kurse, die wir wählen konnten, sage ich mal. Also da war einmal Hauswirtschaft dabei, also so Kochen und sowas. Dann Technik, also Werken und Wirtschaft.
Also coole Kurse, was gab es bei mir nicht?
Ja. Das hatten wir dann irgendwie freitags in den letzten beiden Stunden gehabt. Und ich hatte einen sehr, sehr guten Wirtschaftslehrer. Also
Okay.
der hat uns, beziehungsweise, Dankeschön, viel beigebracht. Also Unternehmensstrukturen und also Wissen, was man eigentlich jedem beibringen sollte, so in der Schule, Wirtschaftswissen. Wir haben Börsenspiele gemacht. Also wir hatten mal ein Projekt, wo wir an einer simulierten Börse investiert haben, um zu lernen, wie man damit
Cool.
umgeht und so weiter. Das war fantastisch.
Ja, das verstehe ich. Das gab es damals tatsächlich sogar bei uns auch, ja, zumindest von der Zeitung. Aber sowas wie ein Business Co, was heißt Business Coaching, aber halt, wie geht Marketing, wie geht Steuern, das gab es halt, oder selbst Werken gab es halt nicht, sondern wir haben halt, keine Ahnung, Matheaufgaben gerechnet.
Gut, Marketing haben wir nicht gemacht. So grob, was gibt es für Unternehmen, also GmbH, GbR, Freiberufler und so weiter und so fort. Ja, die Börse an sich. Also so ein Überblick von.
Wie funktioniert eigentlich die Wirtschaft?
Ja.
Ja, okay. Ja. Ja, okay, das hätte dir mit hoher Wahrscheinlichkeit was gebracht, verstehe ich schon. Ne?
Ja.
Ja, okay. Ja, interessant. Interessant. Das heißt, wie geht's jetzt weiter für dich?
Ja, gute Frage.
Wirst du.
Oder Schicksal mich hinführt.
Ja, nicht unbedingt. Ja, das Schicksal führt dich bestimmt irgendwo hin, aber möglicherweise hast du ja auch.
Nee, weiter ausbauen. Weitergehen einfach auf dem Weg, wo ich schon bin. Mein allergrößter Traum ist, so eine riesen Bühnenshow zu machen, wo so.
Sorry, dass ich hier so ungefragt reinquatsche, aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Und zwar, wie kann ich besser werden? Wie kann ich bessere Gespräche führen? Mein Ziel ist es, der beste Podcast-Host Deutschland zu werden. Und da ist sicherlich noch ein langer Weg hin. Aber was denkst du, wie kann ich bessere Gespräche führen? Wo habe ich die falsche Frage gestellt oder die richtige Frage gestellt? Ich bin mega gespannt auf dein Feedback. Schreib es mir gerne per Instagram, ben_ungeskriptet oder bei YouTube in die Kommentare. Ich freue mich auf dein Feedback. Danke und jetzt geht's weiter.
Also. Das klingt sehr abstrakt, aber wo so die Grenzen komplett verschwimmen, wo du so am Ende rausgehst und denkst, was ist gerade die letzten 2 Stunden passiert? So mit ja, krassen Scheiß einfach.
Mit krassem Scheiß.
So ein bisschen so 4D-Kino als Zaubershow. Ja, das ist noch zu harmlos. Noch krasser.
Noch krasser.
Ja.
Wie gehen die Leute da raus? Was ist die Zielemotion?
Alle Emotionen gleichzeitig in einer Emotion zu fühlen.
Das klingt jetzt sehr spirituell.
Findest du?
Ja. Alle Emotionen gleichzeitig in einer Emotion zu fühlen, das ist sowas wie das ultimative Basisgefühl oder die Wahrheit.
Ich glaube, die Wahrheit ist ein extra Gefühl, oder? Also ich will, dass sie Freude empfinden, gleichzeitig eine gewisse Angst von dem, was gerade passiert ist. Und so ein Grundgefühl von wow. Mhm. Ich kann es wieder nicht beschreiben, ich kann es fühlen. So, wow, was war das? Was ist gerade passiert? Und dass sie das nachhaltig irgendwie vielleicht auch beeinflusst.
Ja. Wie kommt man da hin? So eine Show zu spielen.
Ich glaube, ich bräuchte einfach nur ein paar Millionen.
Ach so, ja, das ist ja kein Problem. Du brauchst aber auch Publikum.
Falls jemand zuhört, der mir ein paar Millionen geben will für diese Show, melde ich bei mir.
Ja, man hört das oft. Ich habe irgendwann mal auf irgendwo im Internet gesehen, dass jemand einen Post der Geissens kommentiert hat, sinngemäß mit, können Sie mir nicht ein paar Millionen von Ihren Millionen abgeben, weil ich brauche sie wirklich und das wird dann total gut.
Ich glaube, das würde mir gar nicht helfen. Ich glaube, das wäre nicht gut für mich.
Vor allem, wenn dir das jemand schenken würde, würde dir ja keiner schenken, sondern auf einmal wärst du nicht mehr frei, sondern...
Ich muss mir meine Dinge selbst erarbeiten. Ja. Weil sonst... Ja, ich würde auch nicht gerne im Lotto gewinnen.
Verstehe ich.
Wenn ich im Lotto gewinnen würde, dann würde ich... das alles irgendwie in Immobilien oder sowas stecken und nichts mehr von dem Geld irgendwie wissen wollen oder also ich würde das nicht nutzen, um auf meinem Weg weiterzukommen.
Mhm.
Ich will das selber machen.
Wenn du jetzt nochmal zu dieser großen Show gehst mental, was wären da Zwischenschritte, bevor es die große Show ist?
Was wären Zwischenschritte, bevor es die große Show ist? Ja, bekannter werden. Wobei mir das eigentlich gar nicht so wichtig ist.
Na gut, aber wenn man eine große Show spielen will, dann braucht man vermutlich eine gewisse Bekanntheit oder die Show ist so spektakulär,
ja.
Dass man sagt, pass auf einmal ist da ein Elefant vom Himmel gefallen. Aber da wir ja in einer Zeit leben, wo wir im Prinzip durch nichts mehr so richtig überrascht sind. Also was muss in der Zeitung stehen, dass morgen alle Leute in eine Show gehen? Ein Elefant verschwindet. Ja, okay, der verschwindet, ist ja schon 100-mal verschwunden. So, aber...
Der fliegt und verschwindet in der Luft.
Ja, vermutlich eher sowas. Wo man sieht, wie physikalische Gesetze gebrochen werden, der einfach wegfliegt.
Mhm. Ich muss sagen, es wäre auch eher ein persönliches Ding, diese Show.
Mhm.
Ich bräuchte, also mir würde es reichen, wenn ich meine Bekannten irgendwie zusammentrommeln und dahin setze. Ich will einmal diese Show gespielt haben. Es müssen die Leute, ich muss kein Geld damit verdienen. Ich will einfach nur diese Show einmal gespielt haben.
Okay.
Aus mir heraus. Das klingt wieder sehr spirituell, aber ja, das muss kein kommerzielles Ding sein, wie König der Löwen in Hamburg.
Mhm.
Ne? Aber ich will einfach nur einmal diese Show gespielt haben.
Aus was würde die bestehen?
Inhaltlich?
Mhm.
Ich habe auch wieder extrem viele Bilder im Kopf, die ich nicht beschreiben kann. Aber
wärst du in der Lage, die heute, wenn du dir ein Jahr aufnehmen würdest, sag, pass auf, du musst jetzt kein Geld mehr verdienen, sondern du hast ein Jahr Zeit, die ultimative Show zu bauen, hättest du die Skills und wäre das möglich, diese Show in einem Jahr zu bauen, wenn du jetzt mal ein bisschen Geld bekommen würdest für die Effekte, wäre das möglich oder fehlen dir noch Fähigkeiten?
Ich glaube, vor allem die technischen Fähigkeiten. Ich bin jetzt nicht so krass handwerklich begabt.
Okay.
ja, wenn ich so eine Truppe von Menschen hätte, die technisch affin sind, auch mit so Licht- und Pyrotechnik und sowas, dann ja.
Okay, aber du wärst zaubermäßig, also dir fehlen keine Zauberskills, nee, sondern dir fehlen eher Organisation, Bühnenbau und sowas.
Mhm.
Okay.
Ja.
Und dann machst du einmal im Leben diese Show.
Und dann kann ich gehen.
Und dann bist du fertig?
Ja.
Meinst du nicht, dass du ein Gefühl davon hast, dass das nicht alles war und dass du die besser machen willst?
Besser geht immer. Ich bin nicht perfektionistisch. Da wäre ich es wahrscheinlich schon ein bisschen. Aber, gute Frage. Gute Frage. Das weiß ich wahrscheinlich erst, wenn ich dann da mal gewesen bin.
Okay.
Jetzt würde ich sagen, ich spiele diese eine Show und das war's.
Aber dann würdest du weiter zaubern, aber nicht mehr auf der Bühne, sondern halt Close-Up-Shows? Oder wäre dann das Zauberding komplett fertig für dich?
Ich würde mich dann zurückziehen, glaube ich, ja. Dann würde ich wahrscheinlich hauptsächlich so Hypnose-Kram machen.
Also Hypnosotherapie.
Mhm.
Hast du es mal gemacht, so Hypnose-Shows? So, ich lese deine Gedanken.
Reizt mich nicht.
Warum reizt dich das nicht?
Das vermittelt dieses falsche Bild von der Hypnose wieder. Also ich meine, es ist spektakulär, coole Shows, mega. Hypnose-Shows machen Spaß, die Leute mögen das. Aber wenn ich auf der Bühne stehe und aus jemandem gackerndes Hühnchen mache mit Hypnose, danach kommt keiner mehr zu mir zum Hypnose-Coaching,
okay,
und legt sich auf die Liege und sagt, okay, dem vertraue ich jetzt, dass der meine Probleme löst.
Wie läuft das mit diesem gackernden Hühnchen?
Es ist eine andere Form von Hypnose, es ist eine Blitzhypnose. Das heißt, ich sag mal, die therapeutische Hypnose nutzt langsame Einleitungsverfahren und alles sehr ruhig und wir gehen zusammen da rein. Und die Blitzhypnose nutzt einfach einen Schreckmoment, wo dein Gehirn kurz. Kennst du das, wenn du dich erschreckst und kurz ist alles schwarz und so eine Millisekunde?
Ich würde nicht sagen, dass alles schwarz ist, aber ich erschrecke mich und zucke zusammen. Den Moment,
ja, also
ich,
ja, kurz, dein Gehirn macht kurz Reupload.
Okay.
Reizüberflutung, Reupload. Ne, also kurz runterfahren, direkt wieder hochfahren. Und diesen Moment nutzt man in der Hypnose, zum Beispiel durch einen Schreckmoment. Kennst bestimmt Videos, wo dann so am Arm gezogen wird oder sowas.
Mhm.
Du erschreckst dich und in dem Moment suggestiert man einfach weiter durch Worte, dass man da drin bleibt in diesem Zustand. Und ja, du machst aber auch nichts, was du auch ohne Hypnose nicht machen würdest.
Können die sich die Leute wirklich nicht dran erinnern?
Ja.
Das ist kein Scheiß.
Ich habe es am Anfang nicht geglaubt, bis ich das erste Mal dann auch mal so eine Blitzhypnose gemacht habe, ausprobiert habe.
Du an jemand anders oder jemand anders an dir?
Ich wurde noch nie hypnotisiert. Doch. Also jetzt so Blitzhypnose nicht.
Okay.
Ne?
Aber du hast eine Blitzhypnose ausprobiert.
Ja. Und das krasseste Erlebnis war, als dann ein Freund von mir, ein Kumpel, dann wirklich so auf zwei Stuhllehnen, man kennt das Bild, festes Brett lag und wirklich festes Brett war. Und ich stand da und dachte mir so, das kannst du nicht schauspielern. Also gar keine Szenchen kannst du mir machen, kann ich dir auch hier ohne Hypnose machen. Aber das geht nicht.
Kannst nicht schauspielern, aber also ich kenne dieses Modell mit, du hast zwei Stühle, da legst du den drauf und unter Hypnose hat der Bärenkräfte und kann das halten, was er so, das kriegst du auch ohne Hypnose hin. Also ich war mal auf so eine Hypnose-Show und ja, das ist ja Wahnsinn, dass die so hart ist wie ein Brett und da kannst du dich draufsetzen. Ja, das ist zu Hause ausprobiert, kannst du auch ohne Hypnose. Also
geht vieles auch ohne, ja.
Aber die Frage, die sich mir stellt, ist, ob die Leute, also ich kann mir vorstellen, dass, also dann bist du auf so einer Hypnose-Show, dann machst du eine Hypnose-Show, dann hast du 200 Leute und du kannst sehen, wer spielt mit quasi, wer würde mitspielen und wer will eher nicht mitspielen.
Ja, es ist so eine Sache von wer Bock drauf. Man nutzt auch diesen Hype von dieser Show aus einfach. Ne? Also, yo, ne, alles geil, wer hat Bock? Yo, und es ist eine, ja, ich hab Bock. Und ist natürlich tausendmal einfacher, mit der dann irgendwas zu machen.
So, und da ist aber die Frage, ob die Person, also ich verstehe, dass es möglicherweise einen Zustand gibt, wo du so, du willst dran glauben, du willst nach vorne, du bist aufgeregt, der ganze Saal guckt dich an. So, wäre es halt viel geiler, wenn das funktionieren würde. Und dann spielst du es mit und merkst es vielleicht nicht. So, aber was die Leute dann häufig sagen, ich konnte mich gar nicht dran erinnern, dass ich rumgerannt bin wie ein Hühnchen. Meinst du, das ist, können die sich wirklich nicht dran erinnern?
Die meisten nicht. Also, es ist ein sehr tiefer Trance-Zustand. Also, dein Punkt passiert auch wahrscheinlich oft in solchen Shows, streite ich gar nicht ab. Wenn man es aber richtig macht, dann bist du wirklich sehr tief in der Trance. Und dann kannst du dich am Ende nicht dran erinnern. Also, ja.
Können sich dann Hypnose-Patienten, die in tiefer Trance sind, an das erinnern, was sie in der Trance erlebt haben?
In der Form von Hypnose, die ich zum Beispiel mache, ja, weil wir ja zusammen da durchgehen. Also er ist...
Das verstehe ich nicht.
In der therapeutischen Hypnose geht man auch gar nicht so krass tief in diese Zustände rein, weil man braucht den Patienten ja trotzdem noch da.
Ja, okay.
Man kommuniziert mit dem, man redet mit dem und man geht mit dem gemeinsam einfach so durch sein Inneres, wenn man das so beschreiben kann.
Das heißt, die Trance in einer Showhypnose ist tiefer als in einer therapeutischen Hypnose.
Ja. Ja. Entweder, also in vielen Fällen tiefer, in vielen Fällen aber wahrscheinlich viel, viel untiefer. In dem Fall, wie du jetzt gesagt hast, der Bock, der ist hyped und der macht mit. Ja.
Könntest du mich hier blitzhypnotisieren?
In der Theorie, ja. Mhm. In der Praxis kommt es drauf an.
Wie sehr ich mitgehe, vermutlich.
Ja, wie sehr man mitmacht. Also man muss auch sehr kompatibel einfach, man muss sehr suggestibel sein dafür.
Ja, das ist nicht so meine Stärke.
Ja, ich weiß, du bist ein skeptischer Typ.
Ja, wobei ich merke, ich habe den Modus, dass ich will, dass das geht. Und so, wenn man sich da rein fallen lässt oder wenn ich mich da rein fallen lasse, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das geht. Und dann ist halt, dann wird es schön warm und dann ist cool und jetzt funktioniert und der crazy. So, wenn ich mich aber so auf den skeptischen Teil mir fokussiere, kann ich mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. No way.
Nee, dann nicht.
So.
Man muss sich schon drauf einlassen.
Ja, verstehe ich. Und ja, das macht halt möglicherweise sehr viel Spaß, sich darauf einzulassen.
Ja, klar. In der therapeutischen Hypnose vor allem, weil du ja mit einem Grund hinkommst, wieso du es machen willst. Ne? Und nicht einfach so, ich hypnotisiere dich mal jetzt aus Spaß.
Kommst du mit einem Grund hin? Ich dachte immer, man kommt zur therapeutischen Hypnose eher, also natürlich auch mit Gründen, ne? Wenn du irgendein Problem hast, ist halt, das bringt dich dazu, zu handeln und den Hypnotiseur oder den Therapeuten anzurufen. Aber wenn ich, also ich sag dir mal, wie ich therapeutische Hypnose verstanden habe. Und zwar hat jeder Mensch in sich einen wahren Kern, einen wahrhaftigen Kern, wer er ist. Mhm. So, und dieser wahrhaftige Kern wird gerne durch, ich sag mal, Erziehung, Erfahrung und so weiter umbaut von ich bin aber eigentlich, keine Ahnung. So, und das äußert sich dann in Problemen wie, keine Ahnung, exzessivem Essen, irgendwelchen Fressanfällen, Alkoholismus, keine Ahnung, Fremdgehgeschichten oder so. Dass man sagt, hier ist mein Problem, so, aber das Problem ist nicht, ich schlafe mit zu vielen Leuten oder nehme zu viele Kalorien zu mir, sondern irgendwie gibt es in mir, in meinem Kern ein Mismatch.
Ja.
Und das dementsprechend ist das Ziel dieser therapeutischen Hypnose, den wahren Kern freizulegen und zu sagen, der bist du wirklich in deinem Naturell, in deiner Natur. Und das braucht aber nicht unbedingt ein Symptom wie, ich esse zu viel, sondern ein, ich möchte ich selbst sein. Und ich weiß nicht, wer ich bin, weil ich habe noch nie eine Hypnose gemacht.
Also die meisten kommen ja, weil die was haben. Weil die einen Grund haben. Ich habe irgendein Symptom von der Ursache, die du gerade genannt hast. Meistens aus der Kindheit irgendwo eine früh traumatische Erfahrung gehabt oder sowas. Schlafprobleme oder ich esse zu viel und sowas. Das bringt die Leute ja dazu, erst zu handeln, wie du schon gesagt hast. Aber ich habe jetzt noch keinen gehabt, der gekommen ist und gesagt hat, ich mache eine Hypnose, weil ich wissen will, wer ich bin.
Okay, interessant, weil das wäre so mein, wenn ich es machen würde, wäre das mein Ziel. Das ist also, wie ich das jetzt
ist auch cool, verstanden. Ja, also ich verstehe das.
Vielleicht bin ich aber auch einfach nur ignorant mein Problem gegenüber. So, ich habe keine Probleme.
Ja,
ich
oder du bist sehr, du weißt schon genau, was los ist in deinem Leben. Du bist sehr...
Boah, das würde ich mir so viel, das würde ich mir nicht zutrauen, dass ich weiß, was los ist.
Oder sag mal so, du kennst deine Probleme.
Ja, das ist wahrscheinlich eher.
Ne? Weil aber jemand, der sich nicht mit sich selber auskennt, der fokussiert sich dann ja eher auf das Problem, was er hat. Ne? Schlafstörung oder ich esse zu viel. Das ist für den dann ja wirklich ein Problem. Wenn du jetzt sagst, ich esse zu viel, dann sagst du, okay, ab morgen esse ich nicht mehr so viel. Wird dir wahrscheinlich schwerfallen, aber du wirst dann genug Disziplin haben und reserviert sein dir gegenüber, dass du sagst, ich kann das lösen.
Ja, tatsächlich ist halt, wenn man viel Disziplin hat oder sich sehr diszipliniert verhalten kann, kann man viele Symptome einfach stark kompensieren. Ne? Dann trinkt man halt nicht, dann isst man nicht, dann geht man nicht fremd und keine Ahnung, macht kein Online-Gambling oder so.
Du hast recht, dann verläuft man sich ziemlich schnell in einer Symptomlinderung durch Disziplin.
Ne.
Das stimmt.
Ja, das heißt.
Dann ist exzessive Disziplin dann wahrscheinlich auch wieder in Form von Verdrängung von irgendwas. Kann ich gar nicht genau sagen.
Vielleicht ja. Könnte gut sein.
Wird wahrscheinlich so sein. Andererseits, wenn du Schlafprobleme hast, ja, kannst du auch was dafür. Ne? Also jeder weiß, wie man besser schläft, würde ich sagen.
Jeder abends, weiß, wie man besser schläft.
Also wie man zumindest seinen Schlaf optimieren kann. Abends zwei Stunden, ein paar Stunden vorm Schlafen gehen, kein Essen, kein Handy, kein Blaulicht, Alkohol, Zigaretten weg und
dadurch schläft man nicht automatisch ein.
Immer zu festen Uhrzeiten ins Bett gehen und so weiter und so fort. Dann schläfst du per se schon mal besser.
Ja, ja, die Wahrscheinlichkeit ist zumindest erhöht, ne? Wenn du jetzt irgendwie einen schweren Trauerfall hast oder so. Und
klar.
Sorry. Deswegen Sorge, wird das vermutlich nicht durchs Blaulicht gelöst oder
ja, aber vielleicht ein bisschen wenn es dann trotzdem, wenn du optimiert hast und es nachts trotzdem noch Themen gibt, die dich wach halten, dann macht das Sinn, sich das anzuschauen.
Das ist eine schöne Diagnose. Also wenn man woran denkt man, bevor man ins Bett geht oder bevor man die Augen zumacht oder wenn man die Augen zumacht, wenn der Tag vorbei ist, wenn nicht mehr ist die Kaffeemaschine an oder aus oder so, sondern wenn die ganzen weltlichen Themen weg sind und man bei sich ist, was sind die Gedanken?
Ja, das ich sage immer, das wirklich Letzte, woran du denkst, bevor du einschläfst und das Erste, woran du denkst, nachdem du aufwachst. Das sind die Themen, die man sich anschauen sollte. Oder Ist das eher positive oder negative Gedanken, die da aufkommen, dann solltest du vielleicht mal ein bisschen mehr, wenn es negative sind, vielleicht ein bisschen mehr die positiven Dinge deines Lebens. Das ist auch schön in der Hypnose. Es gibt eine Methode, da schaut man sich einfach nur so die in Trance die Lebenslinie an vom Auge und schaut dann, welche Punkte, welche Situationen mehr Erwischung haben. Ob sie positiven oder die negativen sind. Bei vielen sind es eher die negativen, die dann, ich sag mal, heller auf dieser Lebenslinie sind. Da macht man einfach die positiven heller als die negativen und das Grundgefühl verbessert sich so meistens.
Dann macht man die heller.
Ja, es ist sehr viel, wie soll ich das sagen, symbolische Arbeit. Ne? Also wenn jemand Schmerzen hat, sage ich mal, in seiner rechten Hand, schaut man sich an, welche Farbe hat der Schmerz, ne? Wie fühlt sich der Schmerz an, ist der leicht, ist der schwer und so weiter. Und
welche dann, Farbe hat der Schmerz? Welche Farbe, was wäre, wenn der Schmerz blau wäre?
Es macht keinen Unterschied, welche Farbe der jetzt wirklich hat, sondern man nimmt dann zum Beispiel eine Farbe von einem schöneren Gefühl. Also ich frage dich zum Beispiel erst, wo fühlt sich das gerade am schönsten an in deinem Körper? Dann sagst du mir, keine Ahnung, im Fuß. Dann frage ich, welche Farbe hat das? Wie fühlt sich das an? Also diese ganzen Submodalitäten von diesem Gefühl. Und dann gehen wir zum Beispiel in den Schmerz der Hand rein und verändern einfach die ganzen Submodalitäten in das Positive. Und dann machen wir den schwarzen Schmerz, versuchen wir die Farbe ins Blau zu ändern, was dasselbe Gefühl wäre von dem schönen Gefühl. Und ja, der Schmerz löst sich auf.
Ich kann mir wirklich vorstellen, dass es funktioniert.
Ich habe es am Anfang skeptisch gesehen, aber es funktioniert. Klar, man muss, ist auch wieder so ein Ding bei Frauen besser als bei Männern, weil Frauen sich auch wieder besser darauf einlassen können. Ich hatte einen Mann, den habe ich gefragt, welche Farbe, der, wie, was für eine Farbe soll das
Boah,
haben?
Für eine Farbe hat man einen Schmerz.
Das hat keine Farbe.
Ja.
Tut ja, halt weh.
Frauen können sich da, glaube ich, verstehe ich schon, haben einen besseren Zugang zu ihrer Gefühlswelt im Regelfall.
Ja.
Das ist ja nicht immer so. Aber ja, dann hilft das. Ja, es hilft, wenn man sich fühlt. Ne?
Ja, wenn man sich wahrnehmen kann. Ne? Ja, mir hat Eckhart Tolle ein Buch geschrieben. Ich frag mich jeden Tag, was fühle ich? Was geht in mir vor? Ja, und zwar wirklich. Nicht einfach so, ja, mir geht's gut.
Ich finde, das ist ehrlich gesagt die schwerste Frage. Wie geht's dir? Und das zu beantworten, halt das zu einer banalen Frage zu machen und die mit gut zu beantworten, finde ich sehr, sehr schwer, ehrlich gesagt. Also nicht nur schwer, sondern fast schon risikoreich, weil so jeder sagt, ja, es geht mir gut, habe ich ja schon heute 15 Mal gesagt.
Ja, das ist so eine toxische, verpositivierende Affirmationskette, die wir uns jeden Tag eintrichtern.
Ich frage auch nicht mehr, also wenn ich nicht meine, wenn ich keine ernst gemeinte Antwort auf die Frage, wie geht's dir, haben will, dann frage ich es auch nicht. Sondern ich frage mittlerweile entweder halt einfach was ganz anderes. Ich würde nicht
wie
so.
Wie war dein Tag?
Ja, wenn ich das wissen will.
Ja.
Aber eine Frage, die habe ich von Chris, einem Calisthenics-Trainer, Shoutout. Der fragt immer, wie ist dein Leben? Oder wie läuft dein Leben?
Crazy.
Und der fragt, was geht ab in deinem Leben? Und auf was geht ab, kannst du nicht antworten. Gut oder schlecht. Dann denkst du, okay, was geht in meinem Leben ab? Boah, scheiße. So, und
geil.
Dann kommst du irgendwann zu, okay, ja, dann geht es mir scheinbar so oder so. Aber, ja, gute Frage, ne? Was geht ab in deinem Leben?
Das adaptiere ich. Was geht ab in deinem Leben?
Was geht ab in deinem Leben? Das wäre vielleicht, ehrlich gesagt, eine schöne Einstiegsfrage für einen Podcast.
Was geht ab in deinem Leben? Ich habe mir gerade auch gedacht, wäre eine schöne Einstiegsfrage in so eine Sitzung mit einem Klienten. Ja, was geht ab in deinem Leben?
Vielleicht müssen wir das machen. Was geht ab in deinem Leben?
Das ist gut. Das ist sehr, sehr geil.
Ja, aber das ist eine richtig gute Frage. Ich denke gerade darüber nach. Ja, interessant. Es ist nicht, wie läuft dein Leben, sondern was geht ab in deinem Leben?
Was geht ab in deinem Leben?
Nice. Was geht ab in deinem Leben?
Was geht ab in meinem Leben? Das wollte ich dich gerade auch fragen. Jetzt warst du schneller. Das ist eine sehr tiefgründige Frage, ne? Wenn man so versucht. Also man kann es sehr kommerziell beantworten mit Umzug und dies und das und Rechnungen schreiben. Aber das beantwortet die Frage irgendwie nicht so richtig, ne?
Naja.
Was geht ab? So, was machst du zurzeit? Wär einfacher, aber was geht ab in deinem Leben? Crazy. Ja, was geht denn in deinem Leben ab?
Oh, was geht in meinem Leben ab? Auch das tatsächlich in der Sachebene, zum Beispiel Umzug, ne, oder beziehungsweise Wohnungssuche. Und ich finde es ganz faszinierend, wie schwer es ist, Wohnung zu finden in urbanen Räumen. Selbst als ich sozusagen, und ich erlebe mich da als sehr, sehr privilegiert. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man Durchschnittsbürger ist oder halt vielleicht auch sozial schwach. Das muss, kannst du halt einfach nicht in einer Großstadt, oder kannst du nicht mit ohne exzessiven Aufwand zu betreiben, in eine Großstadt ziehen. Ja, und da gibt es noch so zwei, drei andere Themen, die durchaus relevant sind auf der Sachebene. Aber spannende Frage, steigen wir jetzt aber nicht mehr in die Tiefe ein.
Ja, ja, sonst verzetteln wir uns hier komplett.
Ja, hast du noch was, über was du sprechen möchtest?
Wir hatten ein sehr gutes Gespräch. Habe ich noch was, über was ich sprechen möchte? Ich glaube nicht. Nichts, was mir gut. Jetzt so spontan auffällt, einfällt.
Das ist gut.
Hast du noch was?
Nee, ich bin wunschlos glücklich. Viel gelernt.
Das war sehr spannend.
Sehr beeindruckend, ehrlich gesagt. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du 18 bist. Ich glaube, du hast dich verrechnet, so in deinem Pass. So
wahrscheinlich.
Dann bist du erst 2005 geboren.
4.
2004. Ja, guck mal, ich habe 2004 Abi gemacht. Da bist du geboren. Krass. Das ist crazy. Ja, verrückt.
Ja, ich habe aber gar nicht dieses, jetzt muss ich einmal noch einschmeißen. Ich habe gar nicht das Gefühl dafür, für mein Alter. Ich kriege das einfach immer nur von außen so gesagt, wie krass das ist. Aber ich habe da gar kein Gefühl für. Ich denke mir immer, ist noch zu wenig.
Ist noch zu wenig, wie im Sinne von, du hast zu wenig oder bist zu wenig? Oder? Ja, du könntest auch jetzt auch sagen, könnte ich bin 28. Auch hier, Bart macht ja viel, ne?
Wenn ich ihn abmache, bin ich auch 12.
Ja, das ist lustig, ne? Du kannst 12 sein oder 28 oder halt 30, oder es gibt ja auch Leute, die sind 40 und sehen so ultra jung aus.
Ja.
So, und das heißt, du kannst eigentlich frei dein Alter wählen, zumindest das Alter, in dem du wahrgenommen wirst und deine Geschichte. Ich bin Davis und 18, ist eine ganz andere Geschichte als ich bin Davis und 35. So, ganz verrückt.
Aber gleich nicht so krass, ne?
Ja, lustigerweise habe ich mit Andreas Baulich darüber gesprochen. War das off-record oder on-record? Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe, es war on-record. Aber darüber, dass man sich, wenn man halt wenig Bartwuchs hat, Bartwuchs einpflanzen kann und dass es businessmäßig gut wäre, ein Bart sich quasi machen zu lassen, dass man halt seriöser aussieht.
Ja, die Baulichs haben ja auch sehr, sehr viele junge Leute. Ne?
Ja.
Da ist das immer schwierig, wahrgenommen zu werden als kompetent.
Ja, wenn man genug geschafft hat, ist halt egal, wie du aussiehst und das wie alt du wirkst. Und die haben ja jetzt mittlerweile halt Track Record, ohne dazu sehr in die Werbung gehen zu wollen. Ne? Und wenn du das halt, wenn du halt 2-3 Jahresabschlüsse hast und da stehen halt irgendwie 8-stellige Umsätze und 7-stellige Profits drin, ja, dann ist halt auch egal, ob du eine Rolex an hast oder nicht. So, ist halt alles fuck egal. Ja. Ist sowieso egal, ob du eine Rolex an hast oder nicht.
Oder ob du einen Bart hast.
Ja, oder ob du einen Bart hast, genau. So, dieses Ganze nach außen ist ja, man sagt ja viel so fake it till you make it. Und wenn du es dann gemaked hast, dann kannst du halt.
Das ist jetzt auch keinen mehr.
Ja, ist halt immer auch die Frage, wer ist man selbst und was ist, wenn du dich im Spiegel anguckst und wer glaubst du das selbst? Da haben wir mit
Philemon drüber gesprochen, ne?
Das ist gut möglich.
Ja. Fand ich auch sehr interessant. Ich glaube, das funktioniert.
Was funktioniert?
Fake it till you make it.
Ich glaube es auch.
Ich glaube, es funktioniert. Wenn man mit sich selbst im Reinen ist damit, dass man das so macht, warum nicht?
Ja, und auch, also die Frage ist ja immer, also eine der großen Fragen, die ich mir stelle, ist, wenn du, das ist mal mein Standardbeispiel, du bist ein dicker Couch-Potato und guckst halt, keine Ahnung, irgendwelche Trash-TV-Sachen. So, wenn du dich entscheidest, ich ernähre mich jetzt gesund und gehe jeden Tag trainieren und so. Wenn du das 2 Jahre machst, oder vielleicht 3 sogar, bist du in 3 Jahren halt ein Sportler. so und kein Couch-Potato mehr. Mhm. So, das heißt, irgendwo, also wenn dich jemand trifft, wenn er sagen, du bist halt so ein sportlicher Typ. So, die Wahrheit ist, der war halt vor 3 Jahren Couch-Potato, ist halt jetzt ein Sportler/sportlicher Typ. Das heißt, irgendwo hat er seine Identität verändert.
Oder ist er im Kern immer noch der Couch? Kann er ja nicht mehr sein, weil der macht ja Sport. Weil ich hatte gerade den Gedanken, wenn jetzt ein sehr... Also es gibt ja immer wieder Fälle, wo der Kern der Identität nicht zur Rolle der Person passt. Wenn jetzt zum Beispiel? Keine Ahnung, wenn ein sehr, sehr weicher Mann in eine Führungsposition kommt und wenn der in dieser Führungsposition ist, auch diese Führungsposition verkörpert, aber nach Hause kommt und dann wieder dieser weiche Mann ist.
Glaubst du, das geht nicht?
Doch. Ich glaube, das geht. Aber dann ist halt die Frage, wer ist der Kern? Was ist der Kern von diesem Menschen?
Ja, aber trotzdem kann Kern ja multivariat sein. Also ich glaube auch ein weicher Mensch kann halt eine harte Rolle spielen, ja, oder halt eine harte Rolle bekleiden, wenn die notwendig ist, und andersrum.
Das stimmt.
So, ich glaube, vermutlich kann man auch nicht immer in seiner Essenz sein. Ja. So, wenn du jetzt ein total weicher, lieblich, gefühlsduselnd, das ist jetzt alles so negativ, aber so richtig, so ein warmer, zärtlicher, sagen wir zärtlicher Mensch bist. Mhm. So,
Blümchen.
Wenn du ein Blümchen bist, du bist ein Blümchen. So, dann kommst du jetzt in eine Situation, beispielsweise Autounfall, das muss ja dir jemand reanimiert werden. So, dann kannst du ja nicht sagen, ich bin ein Blümchen, sondern okay, sterben Menschen, es muss aber einer da Luft reinmachen und ein bisschen pumpen, ne?
Wenn man die Fähigkeiten hat, ja, wenn man es kann.
Die soll man haben. Nice. Davis, ich danke dir, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Geil.
Ich drücke dir die Daumen für die große Show, für auch viele, vielleicht viele kleine Close-Up-Shows. Und ich bin sehr gespannt, was das Hypnose-Therapie-Game für dich bereithält. Nicht Game, sondern Weg.
Schauen wir mal.
Nice. Davis, danke sehr. Bis zum nächsten Mal.
Hat mich gefreut. Ciao.
Danke, dass du dabei warst. Wenn du Lust hast, noch mehr spannende Menschen hier an meinem Tisch zu sehen, dann lass gerne ein Abo da, gib dem Video gerne ein Like oder lass mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da. Es hilft wirklich, mehr Menschen zu erreichen. Ist mir ein großes Anliegen. Jedes Mal, wenn ich eine Mail bekomme, wo da drin steht, hey Ben, ich höre nur noch deinen Podcast und ich nehme so viel daraus mit. Ich bestimme nicht mit allen Menschen überein, die du da am Tisch sitzen hast, aber es sind gute Inspirationen. Das bringt mir für mein Leben etwas. Ich freue mich, ein Loch im Bauch, und ich würde gerne noch mehr Menschen erreichen. Deswegen Like, Abo und eine geile Bewertung bei Spotify und Apple Podcast. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Ben.